Hüter des Rechts. Das ist Robert Krieger.
Das ist der. Und der Typ, der mir geholfen hat, das Matterhorn von mir fernzuhalten, das ist Stefan. Macht er nicht, ne?
Also das ist schwierig.
Im Untertitel steht immer Cooing.
Ja, ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll, aber ja.
Da habe ich ganz selten was gehört überhaupt.
Er macht immer nur so komische Quietschgeräusche, aber nur sehr selten.
Ja, nachdem jetzt gefühlt alle Podcasts schon The Mandalorian besprochen haben, haben wir es nun auch endlich geschafft. Wir haben einfach gewartet, bis absehbar war, dass alle Folgen raus sind und haben dann erst angefangen. Nee, du hast früher schon angefangen zu gucken. Ich habe erst letzte Woche angefangen, als du gesagt hast, so wird Zeit, übernächste Woche ist fertig.
Ja, ich hab tatsächlich einfach jede Woche eine geguckt, also ganz okay, so, wie sie rausgekommen sind. Meistens dann nicht freitags, sondern samstags. Aber im Grunde habe ich jede Woche eine geschaut. Und du hattest ja gesagt, du willst ein bisschen bingen, hast ein bisschen gewartet, aber wir haben jetzt ja, wir sind ja sozusagen in unserem Aufnahmerhythmus sind wir jetzt die früheste Sendung, die wir erwischen konnten mit allen Folgen.
Genau, letzte Woche Freitag ist es
genau
fertig gewesen sozusagen.
Genau, und jetzt haben wir heute Dienstag, wo wir jetzt aufnehmen gerade. Das heißt also, gerade jetzt ist es 4-5 Tage ist es her, dass die letzte Folge raus ist. Und jetzt wird es Zeit, zurückzublicken.
Dann sind wir ja hochaktuell. The Mandalorian, worum geht's?
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir vielleicht nicht allzu viel spoilern wollen, okay, der Mandalorian ist ein Mandalorianer. Wir wissen jetzt auch, wir hatten ja schon mal einmal ganz kurz drüber gesprochen, da hatte ich gesagt, ich weiß nicht so genau, ob das eine Rasse oder was das genau ist. Es ist es ist keine Rasse, sondern es ist ein Clan, ein Glaubensbekenntnis heißt es auch in der Serie. Wie auch immer. Irgend so eine Sippe, deren Rituale und ja Regeln man sich eben verschreibt, und dann sind es im Wesentlichen Kopfgeldjäger, besonders begnadete Kämpfer, die wohl sehr gut ausgebildet werden. Und eigentlich, ich weiß nicht, wie dir das geht, ich hatte die immer als was Böses gespeichert, weil Boba Fett halt irgendwie in den alten Serien oder alten Filmen der Feind war sozusagen, aber irgendwie ist das dann doch komplexer und abseits der Tatsache, dass sie Bounty Hunters sind, können sie wohl gut und böse sein, wenn sie wollen. Und wir lernen jetzt hier eben einen zunächst namenlosen Mandalorianer kennen, denen ist es nicht so gut ergangen. Die Serie spielt nach dem Untergang des Empires und er schlägt sich halt so durch, also verschiedene Aufträge, verschiedenes Bounty-Gehante, was da so gemacht wird, und dann fällt ihm halt ein Package in die Hände, ein lebendiges, das er abgeben muss, und das bringt ihn dazu, den Code dem Mandalorianer so ein bisschen zu verletzen. Denn normalerweise heißt es ja, stell keine Fragen, so nach dem Motto, liefer das Package ab, kriegt die Belohnung, und dann ist der Deal erledigt, und das ist es dann. Und hier geht er dann etwas anders damit um, weil ihm das vielleicht ein bisschen was an dem Package gelegen ist. Er weiß selber nicht so genau, warum eigentlich, aber er findet es so jedenfalls, wie es jetzt gerade läuft, nicht richtig. Und den Rest der Staffel verbringt er damit, sozusagen mit dem Fallout dieser Entscheidung klarzukommen. Und es ist nicht so, dass er nicht spricht, aber er spricht wenig, ne? Es ist ein sehr wortkarger Held. Und es dauert, glaube ich, tatsächlich bis zur letzten Folge, bis er das erste Mal den Helm abnimmt, was es auch aus schauspielerischer Sicht so interessant macht, dass man sieht halt nicht mal Augen oder sowas durch diese Maske, wenn man sich jetzt mal so das Foto oder die Cover anguckt oder nur an Boba Fett denkt. Es ist halt so eine Maske mit so zwei Schlitzen und erinnert von dem her ein bisschen an Vader, wo es ja auch sehr, sehr lange gedauert hat, bis er die Maske mal abgenommen hat und auch nur für eine kurze Szene. Bei Kylo Ren war es jetzt eher so, der Der hat ja quasi bei jeder sich bietenden Gelegenheit mal seine Maske runtergerissen.
Mehr wie so ein Stripper, möchte man sagen.
Nee, also jetzt für den Darsteller hier, Pedro Pascal heißt der Darsteller, ist das natürlich schwierig, weil Vader hat vergleichsweise viel geredet, Kylo Ren nimmt die Maske recht oft ab, redet auch viel. Klar, jetzt kannst du natürlich mit C3PO oder so kommen, aber das sind faktisch keine Hauptfiguren. Und er hier trägt diese ganze Serie und noch dazu ist er halt so eine wortkarge Figur, die zwar spricht, aber halt oft nur so ganz kurze One-Liner oder mal so ein Two-Liner oder so, aber meistens, ja, wirklich kurze Sätze und trotzdem man kriegt ein Gefühl dafür, wer er ist und wie er tickt und so, und diese, das bisschen Geheimnisvolle, was ihn so umspielen soll, das ist schon, also erzähl mal, wie du dir es gefallen hat. Ich habe jetzt schon ganz viel von meinem Empfinden gesagt.
Ich bin ja großer bekennender Star Wars Fan, das habe ich, glaube ich, hier das ein oder andere Mal schon kundgetan, und eigentlich, wenn was Neues von Star Wars rauskommt, dann weiß ich vorher schon, dass ich das mag. Und hier war es auch so, ja, cool, ach, jetzt hier dieser Mini-Yoda, cool, taucht ja überall auf, Mandalorian, ah, geil, ich freue mich, ah, Disney Plus in Deutschland, juhu, endlich kann ich es gucken. Ja, und dann fange ich das an zu gucken und dann entwickelt sich das so ein bisschen, aber es kommt halt dieses Star Wars Gefühl, diese Welt, natürlich tauchen Planeten auf, die wir schon kennen, natürlich kommen sie an Personen oder an Geschöpfen vorbei, die man kennt, sie betreten Lokalitäten, wo man schon mal war, aber irgendwie hat es nicht geschafft, es mich zu packen, diese Geschichte, dieses, ja, also gefühlt Clint Eastwood inszeniert Star Wars und hat Bock, mal wieder ein Western zu machen, oder Sergio Leone macht Star Wars. Also mich hat's nicht gepackt, mir hat's nicht viel Spaß gemacht. Also es war schon eine spannende Geschichte, nett erzählt, schöne Bilder, meistens auch da gab's durchaus so Plastikumgebungen, schlecht gekiete Sachen, weiß ich nicht, vielleicht hat auch irgendwie Disney Plus irgendeine Bitrate runtergedreht und es sah einfach doof aus. Also ich war immer mehr enttäuscht, je länger es ging. Ich dachte irgendwie drei, vier Folgen vor Schluss, also bei der Hälfte ungefähr, jetzt muss aber irgendwie richtig was kommen zum Ende hin. Und dann warst du, dann habe ich gestern Abend noch irgendwie dann doch zwei oder drei Folgen gucken müssen, weil ich ein bisschen optimistisch war mit meiner Abschätzung, dass ich das alles durchbingen würde, weil halt noch, ja, es war halt nicht so intensiv, weißt du, so dass man sich mittags hinsetzt und was guckt und dann abends, also irgendwie jetzt hier Mittagspause zu Hause, kann man ja auch mal kurz so eine Folge gucken, die gehen ja nur, weiß ich nicht, zwischen 28 und 48 Minuten oder sowas, also
ja, total unterschiedlich, ne? Ja. Aber irgendwie kamen sie mir, manchmal kamen sie mir angenehm lang vor und manchmal total kurz, also.
Ja, irgendwie so, ja. Wie jetzt abspannen? Ihr habt doch gerade den ersten Teil erst erzählt, der müsste doch jetzt. Also, ich war, ja, nicht gefangen. Und dann war ich gestern Abend, war ich so müde, Viertelstunde vor Schluss, weißt du, Showdown der ganzen Serie ist gerade im Gange. Aber ich habe mir gedacht, ach ja, gut, dann machst du halt aus, guckst du morgen weiter. Also nicht mal da hat's mich gekriegt. Auch dieser Showdown, der so unfassbar langsam, also dieses, nee. Also mich hat's nicht erwischt und ich wollte es wirklich mögen. Ich war, es gehört ja nicht viel, also mir macht ja nicht mal Jar Jar Binks was aus.
Echt? Ja, mir schon.
Also, ja, mein Gott, der ist halt, der redet halt Quatsch, aber es sieht toll aus, es ist Star Wars, es ist die Macht dabei, es ist alles, ach ja, so wie es sein soll. Und hier, das, nee.
Aber kannst du das an irgendwas festmachen? Warum?
Ich glaube, es ist zu viel Western. Es ist, Held reitet ins Dorf, schießt alle um, nimmt irgendjemand mit, geht weiter. Nächste Folge. Held reitet in ein anderes Dorf, trifft dort jemanden, der reitet irgendwo hin, schießt alle um, kommt wieder, bringt irgendjemand mit. Held reitet wieder ins nächste Dorf, trifft da einen Freund, der Freund macht irgendwas, sie gehen irgendwo hin, schießen alle um und dann gibt's eine Explosion. Und dann reitet der Held wieder weg.
Ja, okay.
Und es ist immer das. Und wenn ich das sehen will, das geht halt im Western cooler. Also ich habe mir überlegt zwischendurch, ich hätte lieber nochmal die erste Staffel von Westworld gucken sollen. Ist zwar kein Western, weiß ich, aber da spielt es wenigstens. Das, die Geschichte, die da erzählt wird, spielt da, wo Westworld inszeniert ist.
Okay, aber ich verstehe, was du meinst, aber warum wirkt das auf mich anders? Ja, ich finde, das ist nicht aufgesetzt in dem Sinne. Also ich habe nicht das Gefühl, dass hier ein Western in Star Wars reingeschraubt wird, der da nicht hingehört, sondern ich kenne ja Tatooine, ich kenne diese Bar, ich kenne diese Bounty Hunter, die im Grunde ja ein Western-Motiv sind. Klar, Kopfgeldjäger kommen in jedem guten Western vor. Aber die sind ja nicht sozusagen originär jetzt für diese Serie in Star Wars rein erfunden worden, sondern die sind da ja drin. Seit der Original Series gibt es einen Boba Fett, gibt es Jabba the Hutt und solche Leute, die irgendwie so shadige Deals mit Bounty Hunting und so Dinge machen und auf irgendwelchen Wüstenplaneten in irgendwelchen Kaschemmen irgendwelche Deals aushandeln und so. Das ist ja drin seit dem allerersten Star Wars. Insofern, ich verstehe, dass du sagst, wenn ich Western sehen will, gucke ich Western. Aber ich würde sagen, das ist in Star Wars drin und das gehört da ein Stück weit rein. Und was ich total angenehm finde, was ich an den letzten Star Trek Serien, speziell an Discovery mit Christopher immer kritisiert habe, wo wir uns so sehr drüber aufgeregt haben, ist, dass keine Staffel mehr irgendwas macht unterhalb der Rettung des gesamten Universums bei Star Trek. Und das fand ich hier so angenehm, dass das nicht so enorm hoch aufgehängt wurde, sondern dass man hier wirklich sich überlegt hat, wir erzählen einfach mal andere Geschichten aus dem Star Wars Universum, wo jetzt kein Skywalker drin vorkommt und wo auch nicht wie jetzt bei Rogue One oder Solo oder so irgendwie die klare Connection zu der Hauptstoryline von Skywalker und von der Hauptplotline sozusagen noch da ist, sondern hier jetzt einfach, wir gehen jetzt mal rein irgendwo in einen Timeframe, wo das schon noch klar ist, ja, das Empire has fallen und irgendwie, wir wissen durch die Hauptstoryline auch ungefähr, was danach kommen wird, aber wir gehen da einfach so irgendwo rein und greifen uns so eine Geschichte von Nameless Bounty Hunter auf Planet XY und findet komisches Ding und muss jetzt irgendwie gucken, wie er damit umgeht. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass in Staffel 2 oder 3 sich ergeben wird, dass das doch alles ganz, ganz groß aufgehängt ist und das Universum gerettet werden muss. Aber für Staffel 1 gesprochen, ist das angenehm tief gehängt und wir haben das Gefühl, wir sind irgendwo, wo es vergleichsweise für das Grand Scheme of Things, was in dem Universum vor sich geht, ist das alles irgendwie vergleichsweise unwichtig. Und trotzdem sind es persönlich gesehen, für die einzelnen Leute, klar, Leben und Tod steht da, also für die einzelnen Leute ist es hoch aufgehängt, aber es wird nicht das gesamte Universum und die Macht und Gut gegen Böse gerettet, sondern hier wird mir einfach mal erzählt, was in diesem Universum, in dem ich noch nie Alltag und die kleinen Sachen sehen durfte, weil ich immer nur das große Geballer sehe, wenn ich die Filme gucke, das fand ich so schön, dass da mal so, wir nehmen jetzt mal die Kamera und reißen die mal nach links und dann gucken wir mal, was da unten passiert. Und da sind auch Geschichten und die sind auch toll und die machen das Universum an sich reicher. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich davon 4, 5 Staffeln, 7, 8 Staffeln gucken kann, die mir unterschiedliche Geschichten erzählen, dann ist dieses ganze Universum von Star Wars und meine Verständnis dieser Welt hinterher sehr viel runder und sehr viel komplexer und voller, als es jetzt im Moment ist, wo ich immer nur diese, selbst wenn ich Clone Wars zum Beispiel gucke, was ich jetzt auch angefangen habe, seit ich Disney Plus habe, das ist natürlich eine ganz andere Art, Star Wars zu erzählen, weil es sich doch sehr an Kinder richtet, habe ich das Gefühl. Und es ist so ein bisschen, komme ich mir vor, als würde ich Gummibärchenbande gucken. Aber auch das erzählt immer nur, ja, Captain Skywalker oder General Skywalker mit Obi-Wan Kenobi zusammen und dann hier General Grievous will alles vernichten und jetzt müssen wir den irgendwie und so. Da ist immer immer sofort wieder Big Battle, 25 Sternzerstörer gegen 8 andere Sternzerstörer und Ha und Pipapo und Bumm und Outpost weg und
aber,
so.
Aber jetzt hier.
Ja.
Ich habe irgendwie 3 X-Wing und einen TIE Fighter gesehen. Sonst nichts. Kein, also das Raumschiff, das sah ja auch aus, als ob jemand auf die Enterprise mit einem Hammer losgegangen sei. Im weitesten Sinne.
Ja, ja, also Stormtrooper gesehen, die richtig dreckige Uniformen hatten. Wann sieht man sowas schon?
Ja, das
und Werner Herzog.
Oh.
Bounty Hunting is a complicated profession.
Ja, da muss ich mich Herzog nicht so bisschen, bisschen schämen immer, wenn der Englisch redet.
Ah, ich liebe es, wenn der Herzog Englisch redet. Ich glaube auch, dass die Amis ihn dafür lieben.
Ja, ja, wahrscheinlich kommt es im, also wenn du Muttersprachler bist, irgendwie noch cooler rüber, aber irgendwie, was ich lustig finde, ist, dass er halt total komplizierte Wörter benutzt und dann aber die mit so einem krassen Dialekt wie so ein Siebtklässler, der irgendwie 2 Jahre Englisch spricht, einsetzt. Das ist total ulkig.
Ja, aber ich glaube, also dieser Rhythmus von Werner Herzogs Art, Englisch zu sprechen, das ist ja ein Markenzeichen von ihm geworden. Und ich bin gar nicht sicher, ob er inwiefern das sozusagen kultiviert Absicht ist.
Wahrscheinlich.
Oder ob das einfach.
Kann er schon viel besser, aber.
Ja, ja. Kann ich nicht beantworten, aber es ist halt so markant. Also jemand, der sich jetzt mit Filmen und Schauspielern und so ein bisschen auskennt und dem Werner Herzog nicht fremd ist oder so, du hörst ihn irgendwo auch nur irgendwie einen Halbsatz sagen und du weißt, das ist Werner Herzog schon anhand dieses Rhythmuses, mit dem er spricht. Und dazu dieser Dialekt und dazu die Stimme und toll besetzt hier an der Stelle spielt halt so den Auftraggeber dieses Jobs, den der Mandalorian dann doch am Ende vielleicht nicht so ganz richtig ausführt. Und dann Giancarlo Esposito, wir alle kennen ihn aus Breaking Bad und aus Better Call Saul als Gus Fring, spielt hier einen Gegenspieler gegen Ende der Staffel. Auch toll, fand ich. Also,
wer war Blick das jetzt?
Alleine, wenn...
Wer war das jetzt?
Der Typ, der mit dem TIE Fighter landet.
Ah ja.
Ja. Und ja, das ist einfach so, ich meine, hast du Breaking Bad gesehen? Zu Ende?
Nee, fertig nicht. Nee,
okay. Dann, aber hast du ihn so weit gesehen, dass du ihn in Breaking Bad gesehen hast? Gus Fring, den Besitzer von Los Pollos Hermanos? Nee. Okay, dann weißt du, ja, egal. Also jedenfalls, da spielt er auch einen Bösewicht, der dadurch auffällt, dass er so auf der einen Seite so ein Gentleman ist, der so wirkt, als ob er sehr, sehr kontrolliert, also ist so ein bisschen ordnungsfanatisch und da muss alles seine rechte Ordnung haben. Und dann ist er auch, wirkt er sehr zivilisiert und man hat das Gefühl, man hat da mit einem, der neigt jetzt nicht zu wilden Wutausbrüchen so, trägt immer korrekte Klamotten und einen korrekten Anzug und ist immer gut gekleidet und der weiß, wie man sich benimmt und ist jetzt nicht so wie die anderen Typen in dieser Meth-Drogen-Branche, die irgendwie, weiß nicht, von oben bis unten tätowiert sind und das Gefühl hast, sie sind ihre eigenen besten Kunden und auch immer so ein bisschen mit Short Fuse so, wenn du nicht sofort irgendwie, dann knallen sie alle ab oder stechen alle ab oder so, sondern er ist so der Gentleman-Gangster. Und dann offenbaren sich im Laufe von Breaking Bad dann aber doch harte Abgründe. Und und hier dieser Blick, dieser böse Blick von den Giancarlo Esposito einfach so unbegnadet gut spielen kann. Und auch wenn er hier nur wirklich kurz zu sehen ist im Grunde,
ja,
gibt das einen Ausblick auf die zweite Staffel, wo man denkt so, okay, er kann auch viel kommen. Und es ist auch noch genug Mystery drin. Also ich meine, Baby Yoda ist ja nun seit diese Serie in den USA läuft in aller Munde und wie du gesagt hast, taucht überall auf von Binging with Babish, wo der Rinderfond von Baby Yoda nachgekocht wird, bis was weiß ich wohin. Auch da ist noch genug Mystery drin, was hat es jetzt mit Baby Yoda auf sich, wie, warum, weshalb, wer, wohin, von wem und so weiter.
Ja, aber auch da hätte man irgendwie vielleicht fehlt mir auch noch ein bisschen Story zwischendrin. Also irgendwie.
Ja, das könnte ich eher verstehen. Also das, den Eindruck hatte ich so nach 2, 3 Folgen, dass ich dachte, okay, macht jetzt da so seinen Auftrag und wie du sagst, fährt irgendwo hin, schießt irgendwas um.
Ja, wusste da diese die dann Scharfschützin ist, irgendwie ausfindig machen. Da sitzt er da mit der Alten und auf seinem Bike rum und das ist kein Bike, auf so ein Sandspeeder und redet und die redet und
ja, aber da ist zum Beispiel am Ende dieser Folge liegt die doch dann da rum nach dem Abspann.
Ja.
Und da kommt jemand gelaufen und geht zu ihr hin. Und man sieht nur die Füße. Und das wird nicht wieder aufgegriffen.
Ja.
Stimmt. In den anderen Folgen. Also ich nehme ganz stark an, dass das einfach alles Seeds für kompliziertere Handlungsbögen sind, die in Staffel 2, 3 irgendwann nochmal kommen. Und ich habe sehr das Gefühl und ich schätze sowas an sich und bin da auch bereit, durch so ein Tal von möglicherweise erstmal so Slow Starts durchzugehen, wenn der Reward dafür auf der anderen Seite ist, dass ich irgendwann am Ende von 3, 4 Staffeln das Gefühl habe, das war alles von langer Hand so angelegt, dass es am Ende komplex wird und wir müssen am Anfang ein paar Wurzeln dafür hinlegen, man muss genau aufpassen. Und am Anfang hat man vielleicht das Gefühl, da ist gar nicht so viel drin, weil man vieles noch nicht versteht. Und am Ende wird man aber das Gefühl haben, oh mein Gott, das hat ja alles, ist ja alles viel, viel besser, als ich dachte. Und an manchen Stellen hatte ich das Gefühl, dass es die Anlagen dafür legt. Und ich mag falsch liegen, aber ich hoffe nicht. Auch so, was mich dann da von dem Gedanken, was ich gerade sagte, dass ich das Gefühl nach 3, 4 Folgen hatte, das ist ja nur, rennt von A nach B und macht irgendwie an seinem Auftrag weiter. Ich habe dann aber immer mehr Leute kennengelernt. Ich habe Cara Dune kennengelernt. Ich fand diesen Ausflug auf diesem Gefängnisschiff so ein bisschen sinnlos, aber ich glaube, der ist am Ende auch wahrscheinlich noch für irgendwas wichtig.
Ja.
Mal gucken.
Ja, also mich hat's nicht gepackt.
Guckst du weiter, wenn die zweite Staffel kommt?
Ja, klar.
Okay.
Also.
Ich habe heute meine nächste Blu-ray aus der Post gefischt. Heute kam meine im Dezember vorbestellte Rise of the Skywalker Blu-ray hier an.
Ist auch auf Disney Plus raus.
Ich weiß. Ja, da hat es aber viel zu wenig Datenrate. Also nee, aktuell im Streaming haben sie ja auch Datenraten gesenkt und so und da ist nichts 4K und es ist auch, glaube ich, nur 27er HD. Also im Moment ist es tatsächlich, wenn du jetzt einen Film gucken willst, wo du die Wahl hast, weil du die Blu-ray rumliegen hast, ob du ihn auf Streaming guckst oder ob du die Blu-ray einwirfst, dann solltest du aktuell auf jeden Fall die Blu-ray einwerfen, weil mit den Datenratendrosselung wegen Corona und so ist das Bild tatsächlich im Moment auf Streaming da nicht so gut, wie du ja auch schon gesagt hast, dass da irgendwo die Artefakte durch deinen Mandalorian geturnt sind.
Ja, also vielleicht haben sie auch was falsch rausgelassen sozusagen. Also dass beim finalen Rendering oder Mastering irgendwas kaputt gegangen ist. Aber jetzt glaube ich halt
einfach nicht. Glaubst du, dass das bei ILM wirklich passiert?
Nee, passiert nicht. Aber wir hatten es ja auch bei dem Trailer vom Hobbit oder was, wo das auch so war. Wo irgendwie das Wasser so, was ist das denn? Naja, gut. Ja, möchtest du noch abschließend?
Wie fandst du Nick Noltys Rolle als, was eigentlich? Dieser Zwerg? Keine Ahnung. Ja, dieser Typ, der diese komischen
Viecher reitet.
Diese komischen Reittiere da züchtet.
Das war so ein Charakter, der passte dahin. Der passte in diese Star Wars Welt. Der hat mir dieses Gefühl gegeben, so. Wobei ich zwischendrin auch kurz dachte, ich bin in dieser das haben wir doch auch besprochen, von diesen Puppenspielern Weltraumserie. Das hat mir
mal
für einen
Für ein Pottwichteln.
Frell,
ja.
Frell.
Frell hieß der Podcast und die Serie hieß Farscape.
Ja, genau. So, als er zuerst aufgedacht, so, wo kommt der denn her? Der sieht ja ein bisschen aus ja. wie hier der aus Farscape. Aber das waren so komplett fantastische Wesen. Sonst waren noch sehr viele, ja, Humanoide unterwegs, also die halt aussehen
ja,
wie wir.
Schon. Ja.
Der ja auch irgendwie.
Wie fandest du die Szene mit den beiden Stormtroopern, die auf diesem Speeder-Bikes sitzen und da Freigabe warten, dass sie weiterfahren dürfen und sich gegenseitig, also die sich quasi langweilen und sich gegenseitig aufziehen? Das hatte sowas Humoristisches, wo ich das Gefühl hatte, ich kann die Handschrift des Regisseurs hier durchspüren, zu dem wir ja gleich nochmal mehr kommen werden.
Ja, aber der hat auch gar nicht Regie geführt bei denen. Der hat nur bei der ersten.
Und ja, aber er ist Creator von der Serie.
Er hat es auch geschrieben, alles komplett.
Ja, genau. Genau. Und da hatte ich das Gefühl, ich kann seine Handschrift sehen. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, das ist so ein Moment, den mir das große Star Wars nie geben würde. Da sind Stormtrooper, entweder ist es Finn, der nimmt die Maske ab und wird zum großen Helden, weil er desertiert, oder Stormtrooper sind Massenware, die abgeknallt werden.
Genau.
Und hier hast du jetzt so, die sind auch irgendwie, also das sind jetzt ja hier Ex-Stormtrooper, weil Imperium zerfallen, aber die Typen machen halt trotzdem noch weiter, warum auch immer. Das werden wir vielleicht alles noch erfahren. Aber dann sitzen die da und haben irgendwie so Langeweile und jetzt mach doch mal die Tasche auf, zeig mir doch mal das Viech. Nein, ich gebe dir das nicht. So, irgendwie plötzlich werden die, auch wenn sie das keine Rollen sind, die irgendwie längerfristig angelegt sind, im Gegenteil, plötzlich hast du das Gefühl, da stecken auch Personen drin. Menschen will ich nicht sagen, weil ich weiß nicht, ob es Menschen sind, aber irgendwer steckt da halt drin. Und das fand ich irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, so, dafür sind so Serien gut, dass du sowas mal zeigen kannst.
Ja.
Was wollte ich die Filme niemals Zeit für nehmen würden. Diese Szene war ja auch viel, viel länger als jemals in einem großen Star Wars Film so eine belanglose Dialogszene von Nebenfiguren dauern dürfte. Diese Zeit hätte ja ein Last Jedi einfach nicht.
Ja, ich fand's auch zu quatschig. Also auch da, das sind irgendwelche Western-Halunken, die vor der Stadt rumgammeln und sich betrinken. Also sie haben sich ja nicht betrunken, aber so, weißt du?
Ja.
Oh. Oh.
Okay, also da kommen wir auf keinen grünen Zweig. Ich finde ich wirklich erstaunlich. Wir hatten vorher nicht drüber gesprochen und ich hätte nicht erwartet, dass du so auf diese Serie reagieren würdest. Ich war eigentlich fest davon ausgegangen, dass du es toll finden würdest.
Ja, ich auch.
Das ist erstaunlich.
Deswegen habe ich mich ja auch so gefreut.
Ja, aber das ist, ich bin echt platt. Das. Okay. Ja, gut.
Ja, aber nee, hat mich jetzt nicht.
Dann haben wir nur eine Chance. Wir müssen uns betrinken.
Wir müssen noch Punkte daran hängen.
Ach so, ja, bei mir gibt es jetzt erstmal 8 Punkte für die erste Staffel. Und ich gehe fest davon aus, dass sich das steigert, wenn es weitergeht.
4,5 vielleicht.
Oh, wie traurig.
Ja, aber
es macht mich ein bisschen traurig, dass es dich so nicht abgeholt hat.
Ja, mich auch. Also, wie gesagt, ich war ja, also es war nicht so, ich wollte es mögen, sondern ich wusste eh schon, dass ich es mag. Also es war ganz klar, mag ich.
Ja, dann ist es natürlich eine wirklich große Enttäuschung, das kann ich verstehen.
Ja, wenn es dann halt, also wie gesagt, vielleicht hätten mir irgendwie noch 2 Sternzerstörer oder nochmal eine TIE Fighter Schlacht oder so. Das ist halt, was ich auch davon sehen will. Und nur so ein Bulliger, den auch wieder runtergeholt wird. Ich bitte dich. Gut, egal.
Ja, okay. Bei mir ist Star Wars nicht about TIE Fighters und X-Wings, sondern about people. Und insofern
Ja, natürlich auch, aber auch, also ich möchte die auch sehen.
Okay. Ich fand es zum Beispiel toll, den TIE Fighter da landen zu sehen. Den von so nahe zu sehen. Sonst sind die ja auch Massenware. Die kommen im Weltall immer angeflogen und dann macht's piu, piu, piu. Und dann fallen die so, dann zerbrechen die immer so und bröseln so auseinander. Ja, genau. Man hat immer das Gefühl, der Wind im Weltall, der ganze Wind, der da herrscht, der fängt sich in diesen großen Platten an der Seite. Deshalb zerbrechen die immer und gehen dann so nach hinten weg, weil in dem Augenblick, wo der Antrieb, dann sind die ja sofort, dann ist der Luftwiderstand zu groß. Ja. Wissen schon. Anführungszeichen hier mithören, bitte. Also ich finde immer die Art, wie die kaputt gehen, seltsam, wenn da kein die, also für mich müsste sich das anders verhalten, aber ist egal. Da hat man sich dran gewöhnt, dass das so aussieht. Und jetzt fliegt dieses Ding und man sieht zum ersten Mal, wie so ein Teil in der Atmosphäre fliegt und dann auf der Erde landet und zwar in einer unfassbaren Großaufnahme, sodass man Details erkennen kann an diesem Teil. Und
sehr cool aus.
Das war so schön, den dann da so landen zu sehen.
Aber halt auch das, der ist schon irgendwie, wenn man den vor seinem inneren Auge mit den Versionen, die man von früher TM kennt, das ist halt auch nochmal eine überarbeitete Version. Gut, ist ja auch ein paar Jahre später, aber
ja, das definitiv. Aber das darf man in Star Wars, glaube ich, nie so genau nehmen, weil da ändern sich ja im Laufe der Jahre noch ganz andere Sachen an Filmen, die eigentlich schon veröffentlicht waren.
Ja, klar. Also so, das empfand ich jetzt auch nicht als schlimm. Also, da soll bitte nicht so rüberkommen. Das ist so, boah, der sieht halt ein bisschen anders aus als die anderen. Aber ja, was soll's. Gut, jetzt aber wirklich. Die Droge der Wahl.
So ist es. Fang mal an.
Ich habe, das hat der Christoph ja letzte Woche schon erzählt, mit dem Christoph ausgemacht, dass wir diese angebrochenen Flaschen in der Bar, wo nur noch so eine Pfütze unten drin ist, leer trinken wollen. Und da bin ich heute in meine Bar gegangen und habe dort eine Flasche Eldorado White Rum Superior Demerara Rum rausgegriffen.
Ja. Okay.
Der, ja, mit 37,5 Volumenprozent, ist ein weißer, ungelagerter Rum. Ich erwarte nicht viel, aber ich habe ihn jedenfalls schon so weit benutzt, dass jetzt nur noch so eine Pfütze unten drin ist. Und ich habe auch zusätzlich noch, mal gucken, wie viel da überhaupt noch drin ist. Oh, genau, 5 Zl, das ist ja ganz gut. Da muss ich wenigstens keinen weißen Rum pur trinken hinterher. Das muss ja dann der sein, sonst ist ja das ganze Spielchen irgendwie Käse. Yeah, leere Flasche. Wow. Ich habe noch eine Ziegler-Dialog der Kirsche mitgebracht. Davon werde ich noch ein paar Tropfen meinem Getränk ergänzen und dann aus diesem Drink im weitesten Sinne einen Santa Marta Cocktail machen. Limette und Zuckersirup ist bereits im Shaker enthalten. Ich werde jetzt auch seit langer, langer Zeit mal wieder on air einen Cocktail shaken. Ich drehe aber ein bisschen runter, mich selber. Deswegen müsstest du jetzt gleich mal, wenn ich hier das mit dem Eis hingekriegt habe, kurz reden, bis ich dann wieder zurück bin. Ja, so, was trinkst du?
Ja, gut, ich trinke einen Old Pal. Das ist ein, ja, im Grunde eine Manhattan-Variation. Oder sollte man sagen, eine Negroni-Variation. Es ist ein bisschen von beidem. Also es ist Rye Whiskey, Campari und trockener Wermut.
Okay.
Also es ist eine Variation aus allem Möglichen. Und der wird dann aber so gemacht, dass die Menge an Whisky entspricht der Menge an Campari und Wermut zusammen. Ist also weit entfernt von Equal Parts.
Mhm.
Also 2 Cl Campari, 2 Cl Wermut trocken, in diesem Fall Noli Prat. Und da hat er sich ordentlich runtergedreht, man hört ja fast nichts. Und so 4, 4,5 Cl Rye Whisky, in meinem Fall jetzt hier Knob Creek.
Ah.
Und ich bin sehr gespannt. Den müsste man eigentlich in einem Rührglas konstruieren und dann rühren und dann in einem gekühlten Cocktailspitz servieren. Dazu haben mir jetzt hier die Vorbereitungen gefehlt, das alles gut gekühlt über die Mandalorian-Besprechung zu bringen, weshalb das jetzt auf Eis im Glas in einem Tumbler gebaut wird bei mir.
Ja, also ich finde, es spricht nichts dagegen, für sich selber privat Manhattans im Glas zu bauen, also im weitesten Sinne Manhattans im Glas zu bauen.
Und ja, nee, sehe ich auch so, sonst würde ich es ja nicht machen. So. Ja, über deinen Shaken drüber moderiert habe, bin ich jetzt auch mittlerweile fertig.
Aha.
Noch ein bisschen rühren. Ich habe den irgendwann schon mal getrunken, aber es ist lange her. Oder habe ich dir den nicht an Silvester versucht anzudrehen?
Ich meine auch irgendwie.
Naja.
Ach, dieser Rum. Ich weiß schon, warum ich...
warum du froh bist, dass das mit dieser Flasche jetzt rum ist.
Der schmeckt halt jetzt schon verwässert.
Ja, es hat also nur 37, das kann halt nichts können.
Ja.
Tja, so.
Und das Eis war auch ein bisschen jetzt nass, muss ich zugeben. Aber
da stehen lasse, dann sehe ich auf meinem Monitor nichts mehr. Wenn ich sie da hinstelle, kann ich die Füße nicht hochlegen. Das sind so die Probleme, die man beim Podcasten hat.
Ist das auf dem Boden?
Ja, da muss ich so weit vom Mikro wegbeugen und dann willst du genau in dem Augenblick, dass ich was sage. Das ist alles schwierig.
Weißt du denn, wie es weitergeht, oder soll ich das mal machen und dann kannst du in Ruhe umräumen?
Ja, nee, ich kann eine schöne Überleitung hinmoderieren.
Oh ja, ich bin sehr gespannt.
Wir haben nämlich im Grunde die ganze Zeit, ohne es zu erwähnen, über eine Serie von Jon Favreau geredet. Der ist da so, ja, ich würde sagen, sowas wie Showrunner. Und ich hatte ihn in letzter Zeit immer mal wieder erwähnt, weil ich ja Chef-Show ein bisschen gefeiert habe, wo niemand so recht mitfeiern wollte mit mir.
Auch wieder sowas.
Und in Chef-Show, ja, lernt man ihn so ein kleines bisschen kennen. Es gibt zum Beispiel auch eine Episode, wo er bei George Lucas auf diesem, wie heißt diese Ranch, die er da hat?
Skywalker
Ranch. Skywalker Ranch, genau. Ich wollte gerade Neverland sagen, aber das war der andere Typ. Skywalker Ranch ist und dort unter anderem kocht mit dem Typen, der für Clone Wars verantwortlich zeichnet. Und da habe ich dann zum Beispiel erfahren, dass Jon Favreau auch großer Star Wars Geek ist und irgendwie da auch mal, weil er wegen Iron Man und solchen Marvel-Sachen irgendwie mit Industrial Light and Magic zu tun hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, ist er da irgendwie in dieses Star-Wars-Ding reingeraten und hat irgendwie gesagt, er hätte gerne eine Rolle in Clone Wars und hat dann auch da eine Sprechrolle bekommen, das ist ja eine animierte Serie, und hat dann irgend so einen Villain gesprochen und den haben sie aber irgendwann dann gekillt. Und das sind so die Infos, die neben dem Kochen so aus dieser einen Folge, wo sie da bei auf der Skywalker Ranch sind, rausfallen. Und dann irgendwie ein paar Wochen später gucke ich Mandalorian und sehe so im Abspann directed by oder created by Jon Favreau und dachte ich so, wait, what? Was ist das denn jetzt passiert? Und diesmal hat er offensichtlich doch noch eine größere Rolle bekommen. Und Chefshow dreht sich um das Kochen, das Nachkochen und das Weiterführen des Kochens aus dem Film Kiss the Cook, den wir hier schon mal in der Sendung hatten. Und den hast du jetzt nochmal geschaut. War das die Überleitung?
Ich glaube, das war sie. Hervorragend. So aufwendig war das jetzt gar nicht angedacht, aber ich bin sehr froh. Es war jetzt gar nicht direkt anschließend, also ausgehend von The Mandalorian und Jon Favreau, sondern ich habe mit Jenny eine Serie geschaut, die wir nächste Woche besprechen werden. Die heißt Z oder Zelda. Und die kommen auf Amazon und dann sind wir da irgendwie, haben wir da ein bisschen uns durchgeklickt und dann sind wir über Kiss the Cook, den wir vor ziemlich genau 5 Jahren in der Sneak hatten. Und dann auch im Sneakpod in Folge.
So lange ist das her.
378?
Irgendwas mit 387 hätte ich jetzt gesagt. Ja, genau.
387 besprochen haben. Es geht darum, um den von Jon Favreau gespielten Koch Karl Kasper, der in einem super Restaurant in Los Angeles kocht und dann durch die diverse Schwierigkeiten mit dem Management und Restaurantkritikern etwas in Schwierigkeiten gerät und seine Stelle kündigt. Und
ist irgendwie Dustin Hoffman, der den Chef spielt oder so.
Ja, genau. Dustin Hoffman, Scarlett Johansson ist die Wein, wie heißt die? ein
Sommelier.
Sommelier, genau. Und also es ist halt krass besetzt. Und
für die kocht er diese Nudeln, es ist, ach Gott, diese
ja.
Szene.
Ja.
Wie sie da auf dem Bett liegt und
ja. Jedenfalls
diese Nudeln mittlerweile schon dreimal gekocht, ist so gut.
Ah. Da gibt's ja nicht auch eine Babisch-Folge zu.
Ja.
Genau. Ja, genau. Jedenfalls hat er Schwierigkeiten. Er hat dann auch mit seiner Frau und seinem Sohn noch ein bisschen Probleme und im Endeffekt kauft er sich einen alten Imbisswagen und motzt den auf und fährt dann mit dem umher und ja, kocht halt endlich wieder so, wie er kochen möchte.
Und trifft dann noch hier, hilf mir, Iron Man, wie heißt der Schauspieler?
Robert Downey Jr.
Genau. Ja, den trifft er auch noch und Scarlett Johansson haben wir noch und dann, wie gesagt, Dustin Hoffman und diese ganzen Sophia Nebenrollen.
Vergara.
Ja, das ist so.
Also, ist halt allemal eingeladen und die halt dann eben auch nur so Nebenrollen spielen. Mhm. Das ist halt echt cool.
Wo man ganz genau merkt, so die Rolle ist genauso geschrieben, dass sie sich in einem Drehtag erledigen lässt.
Genau. Ja.
Ja.
Oder halt auch in zwei, weil die Bock haben, einfach miteinander abzuhängen. Gefühlt.
Ja, oder halt keine Zeit haben und es da nur zwei Drehstunden sein müssen. So, lauf einmal ans Set, sag an deinen Text und geh wieder.
Genau. Den Rest schneiden wir dann schon hin.
Genau.
Ja, nee. Ja, also ich muss sagen, dieser erste Teil ist sehr lang und es wird sehr viel gebrüllt. Da hätte ich Jenny fast verloren. Also das war irgendwie viel zu viel aggro und sie gehen sich gegenseitig auf die Nerven und an die Gurgel gefühlt.
Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, siehst du mal.
Ja. Und dann dreht er aber und wird halt einfach, gerade wenn diese vielen Kochszenen kommen, ich hatte so Lust, große Sachen zu kochen jetzt. So 11 Uhr nachts. Boah, ich würde jetzt gerne noch irgendwie, keine Ahnung, was Großes oder auch, sei es nur ein Käsetoast, was er auch mit Hingabe kocht. Und da gibt es ja auch im Abspann dann diese Szene, wie er erklärt bekommt, wie das Toast zu machen ist von dem Menschen, mit dem er ja auch dann Chefshow teilweise macht.
Ja, auch da ist in einer Episode ist dieser Käsetoast drin. Und ich habe ihn auch schon nachgemacht und er ist wirklich fantastisch.
Da brauchen wir halt so eine Platte irgendwie gefühlt. Ich wollte ja auch direkt unsere Küche umbauen, damit wir so eine heiße Platte haben, die man dann für sowas verwenden kann.
Also erstmal kann man die, habt ihr einen Induktionsherd?
Mhm.
Da gibt es solche Platten, solche Grillplates für Induktionsherde, die decken dann so eine Seite quasi ab von deinem Herd.
Mhm.
Und also da sind dann so zwei von deinen, oder wenn du so ein Multizonen-Induktionsherd hast, dann deckt das halt diese eine Seite sozusagen ab und nimmt dann mehrere von den Platten darunter, um die Energie da reinzuholen. Und die gibt es in diese japanische Teppanyaki-Version, wo es dann halt so eine Edelstahlplatte ist, oder mit Gusseisen und so Rillen für Grilleffekt. Die andere Variante ist aber einfach, du kaufst dir einen Planscherrost für deinen Grill draußen.
Ja, das
nimmst einen von deinen Grillrosten raus und legst da so einen gusseisernen Platte rein.
Mhm.
Das ist die Variante, die ich gemacht habe. Von meinem Grill ist von Rösle. Und da gibt es direkt vom Hersteller diese gusseisernen Platten, die genau dieses Format von einem so einem Grillrost haben. Das heißt, ich habe bei meinem hat drei so Roste drin und ich habe halt einen kann ich ersetzen durch diese Platte. Und je nachdem, wie ich es möchte, entweder habe ich drei Grillroste drin oder ich habe zwei Grillroste und die Platte drin. Und die Platte hat zwei Seiten bei meinem, also bei der Version, die ich gekauft habe. Da kannst du das dann umdrehen. Da hast du das, auf der einen Seite hast du eine Platte, die wirklich glatt ist.
Mhm.
Und auf der anderen Seite hast du eine Platte mit solchen, wenn ich jetzt sage Rillen, ja, doch Rillen, also es gibt ja auch diese Grillpfannen, die man auf dem Herd benutzt,
ja.
die so für Brandings machen sollen. Und so ist diese Platte auch, die hat halt zwei Seiten. Entweder benutzt du die glatte Seite oder die andere, das kannst du dir dann aussuchen. Ich benutze meistens die glatte Seite, weil das mit den Rillen, dann kann ich es auch auf den Rost legen.
Ja.
Was hat halt den Vorteil, dass nichts durchfällt, gell? Das ist
ja, klar.
Das Schöne. Also du kannst halt irgendwie sehr kleine Sachen, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel auf dem Grill, na, wie heißen die kleinen Biester aus dem Meer?
Scampis. Scampis, ja, oder wenn du Gemüse einfach nur klein schneidest.
Genau.
Die sind ja nicht alle irgendwie 4 Zentimeter lang, sondern dann schneidest du halt mal eins kürzer und das ist, plumpst dann durch und dann brennt es da unten und ach nee.
Ja, genau. Ja. Ja, da unten brennt sowieso dauernd. Das ist
ja, ja, das soll ja so sein. Aber okay, ja, Mist, das kostet mich jetzt wieder 100 Euro, das weißt du.
Was? Nein, also ich weiß nicht, wie das bei Napoleon ist, aber
ja,
bei Rösle sind das irgendwie sowas wie 45 Euro oder so. Das ist nicht, ja, ist nicht so prohibitiv an der Stelle.
Ich muss das mal in Ruhe, ich werde da jetzt nicht während der Sendung intensiv gucken,
aber große Recherche machen. Ich kann dir schon mal von mir aus berichten, dass ich die Platte eigentlich nicht mehr rausnehme.
Ja, also das würde ich dir wahrscheinlich auch nicht.
Der ja, eine auch, Grillrost,
so
der
Burger,
ist nahezu unbenutzt.
Weißt du, dass du so Kugeln machst und die dann so platt drückst und sowas? Das würde ich auch gerne mal machen. Das ist halt auf dem Grill auch irgendwie eher super, also auf so Grillrost eher.
Drückst du es halt durch und dann, genau, dann brennt es wieder und dann
brennt sich das Ganze immer wieder. Fett unten, schöner Fettbrand ist ja auch gut. Kann man auch toll mit grillen.
Hm.
Kostet
und,
keinen.
Und die Garantie deines Grills dabei finalisieren in den meisten. Die meisten abgelehnten Garantieansprüche bei Gasgrills ist, sie hatten einen Fettbrand, das ersetzen wir nicht.
Ja.
Gut, aber deine Garantie von deinem ist ja eh abgelaufen, oder? Der hast du ja schon ein paar Jahre.
Das. Ja. Ja, auch so 5 Jahre. Nee.
Ja.
Wir wohnen jetzt schon ja hier. Ach, noch älter. Ja.
Ja, dann ist auch wurscht.
Mhm.
Aber Fettbrand ist trotzdem keine gute Idee. Da ist ja noch eine Gasflasche drunter, sollte man schon irgendwie.
Ja, gut, die steht ja nebenan, zum Glück.
Ach so, nein, bei mir steht die unten drunter.
Ach so, ja, nee, dann wird's hässlich. Ja, jedenfalls noch mal ganz kurz zu Kiss the Cook. Der Film macht trotzdem sehr viel Spaß. Viel gute Laune. Wie gesagt, der Anfangsteil ist etwas lang, insbesondere wenn man eben schon weiß, worum es geht. Und ich hatte ihn gesehen und irgendwie konnte mich noch genug dran erinnern. Dann zieht sich's gefühlt, weil es halt mehr Streit als Kochszenen gibt, aber später dann in dem Auto und so, wenn er dann mit seinem Freund da und seinem Sohn unterwegs ist, einfach cool. Toller Film, geile Musik, coole Bilder, tolles Kochen, es macht total Hunger. Dieses kubanische Essen, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Ja, kubanische Sandwiches irgendwie. Ja, sehr schön. Macht wirklich Laune. Ich habe damals, glaube ich, 8,5 Punkte gegeben, wenn ich das richtig gesehen habe.
Nee, 8 gelacht.
Ja, gebe ich wieder. Also 8, 8,5, sowas. Kann man richtig gut immer noch gucken. Großer Spaß und auch eben durch die extrem hohe, sehr gute Schauspielerdichte, extrem hohe Dichter, sehr guter Schauspieler, so rum wird's ein Satz, macht's halt auch noch doppelt Spaß. Also.
Definitiv. Also ich habe ihn schon lange, lange nicht mehr gesehen, eigentlich nicht, seit wir ihn in der Sneak hatten. Aber ich habe damals auch 8 Punkte gegeben, ich habe ihn auch sehr gut in Erinnerung und ich würde mich allem anschließen, was du gesagt hast.
War mir nicht damals nach der Sneak, war das der oder, wir haben glaube ich noch 1, 2 andere Kochfilme gesehen, wo wir alle irgendwie versucht haben, mal so einen Kochkurs zu machen, da irgendwie, das war so bevor wir alle Kinder und verheiratet und so.
Ja,
wollten wir,
ja,
glaube ich, nochmal genau. so einen Jungs-Kochkurs machen.
Wollten wir machen, haben wir dann nie getan.
Ja.
Und jetzt, Jahre später, sind jetzt, wir, zumindest du und ich so voll und Christoph ja auch mit seinem Dutch Oven beim Kochen oder Grillen oder allem davon angekommen.
Trotzdem könnte man natürlich immer noch sehr viel lernen beim Kurs, aber wir würden es
halt definitiv
nicht hinkriegen. Also. Ich habe jetzt
das
übrigens noch ein bisschen Kirsche.
Wenn das Angebot gut
Kirsche,
wäre, dann
Kirsche in meinen Drink, das macht ihn besser.
Naja, es hilft immer, was Gutes noch reinzuschütten. Also, es kann manchmal was retten.
Das sind halt auch 43%.
Ja.
Das hat mir mal jemand aus dem KDW mitgebracht.
Die haben jetzt das Kommando an sich gerissen.
Oder meine
Eltern haben
das
in dem
Geschenk bekommen. Ich vermute eher, dass die es geschenkt bekommen haben und ich es einfach mitgenommen habe. Kann passieren. Ja, was wolltest du sagen?
Ich habe gerade gesehen, dass wir in dem Artikel verlinkt haben, dass wir damals die Folge auf Meerkats live gestreamt haben. Wenn dich noch erinnerst, das war mal so ein Social Network, was man live streamen kann. Ich habe gerade den Link mal angeklickt. Das scheint es nicht mehr zu geben. Da steckt jetzt irgendein anderes obskures Social Network dahinter, was mich jetzt hier zur Registrierung überreden will. Ich lasse das lieber mal.
Kannst du ja mal den Link dann wegmachen.
Ja, da müsste ich mich jetzt einloggen und außerdem die Füße vom Tisch nehmen. das machen wir lieber nicht. Aber ja,
ja.
Damit verlassen wir mal die John Favreau-Sondersendung und gehen zu den Themen, die hier bei uns unter der Überschrift Weiteres zusammengefasst sind.
Ja.
Du möchtest uns was erzählen, was mit Lockdown im weitesten Sinne zu tun hat. Und der Name, den kenne ich. Also ich bin gespannt.
Erzähl. Genau. Fang es an. Geht um James Veitch. Dir sagt das sofort was. Die Hörer, die ihn nicht kennen, das ist ein britischer Comedian, der ist Brite, ja. Ja, der Berühmtheit dadurch erlangt hat, dass er Comedy-Auftritte hat, wo er Leuten, die ihm Spam zugeschickt haben, geantwortet hat.
Und das legendäre Ding ist dieser TED-Talk, den er mal gehalten hat, oder? Der geistert immer wieder rum.
Genau, zum Beispiel.
Was ein so ein Ausschnitt, so ein zusammengedampftes Ding von seinem genau. I answer Spam ist.
Ja, genau. Da gibt es irgendwie zwei oder drei von und dann gibt es noch die Diskussion, warum er ein schlechter Roommate ist, weil er irgendwie mit diesen kleinen Plastikentchen angefangen hat. Hast du das mal gesehen?
Ja, aber das ist lange her.
Deswegen gab es habe ich jetzt mittlerweile auch 100 kleine Plastikentchen zu Hause.
Ja, die haben wir ja sogar in Holland deponiert, ne?
Ja, das mache ich ja immer gerne. Plastikentchen irgendwo übrig lassen. Und
jetzt bei mir im Barschrank steht auch eine von deinen Plastikenten.
Das kann sein, dass ich die da versehentlich habe stehen lassen.
Ja, vermutlich.
Ich habe die auch schon mal bei jemandem hinterm Dresen in der Waschwanne schwimmen lassen. So, wo kommen denn die jetzt her? Was ist denn das?
Ja.
Ja. Jedenfalls, der hat jetzt ein neues Video gemacht über Lockdown the Game. Wo er sagt, hier dieses Lockdown, mir geht's nicht so gut, aber ich habe mich erinnert, es gibt ja dieses Spiel hier, Lockdown the Game, habe ich wieder gefunden, aber es gibt irgendwie, online gibt's keine Anleitung oder sonst irgendwas, ich erkläre euch das mal. Und dann erklärt er halt, wie dieses Spiel funktioniert, welche Karten man wie aufeinander spielen kann. Es ist natürlich keine Anleitung, weil es einfach nur so eine Comedy-Sache ist. Aber so, ja, irgendwie du hast drei Ausgangsmöglichkeiten, entweder wohnst du alleine, du wohnst mit einem Partner oder mit einer Familie. Wenn du mit Partner oder Familie wohnst, dann ist ja, wenn du zum Beispiel die Birthday-Karte spielst, ist es überhaupt kein Problem. Wenn du aber alleine wohnst und die Geburtstagskarte spielst, dann führt das zu Einsamkeit und so weiter. Oder es fängt ganz normal an, du spielst die Work-from-Home-Karte. Das ist ja überhaupt kein Problem. Dann spielt aber dein Gegner die Can't access the server Karte. Also kein Zugang zum Server. Dann ist hier Katastrophe und da musst du aufpassen, dass du keine Frustrationskarte kriegst, wenn du das zu tief. Du könntest natürlich auch die gleiche Cannot access the server, also kein Zugriff auf den Server Karte spielen. Und dann siehst du halt auf dieser Karte gemalt so eine Figur, die so im Schreibtischstuhl sitzt, Füße hoch, so wie du jetzt wahrscheinlich. Und drüber steht halt einfach Can't access the server. Also so, das sind jetzt so zwei Gags, reihte einfach ein nach dem anderen so diese Sachen, die man zum Teil auch erlebt oder sich vorstellen kann oder zumindest nachempfinden kann in der aktuellen Situation, wo wir alle zu Hause sind. Und von anderen hören, die eben alleine zu Hause sind oder mit Partner oder mit Familie. Es ist echt sehr, sehr lustig. Geht, glaube ich, 9 oder 10 Minuten. Wirklich unterhaltsam. Ich denke, wir können das hier irgendwie verlinken, wenn wir das nicht sogar einbetten. Nee, einbetten wäre zu anmaßend, gell?
Boah, je nachdem, wo es steht. Wenn es auf YouTube ist, kann man das schon einbetten.
Ja, ist auf YouTube. Und also super lustig. Kann ich sehr empfehlen. Und James Veitch kann man auch gut weitergucken. Der hat ja dann doch sehr viele lustige Sachen auf seinem YouTube-Kanal, teilweise sehr unsinnig, weil er halt diesen Charakter, den er da spielt oder darstellt, die ist ein bisschen unsicher, ein bisschen zurückhaltend. Aber ja, manchmal die Welt nicht richtig verstehend oder sehr pedantisch seiend, ganz toll spielt und ganz toll darstellt. Ja. James Veitch, Lockdown, The Game. Ich muss jetzt schon wieder kaputt lachen, wenn ich nur drüber nachdenke.
Dass du mal so Stand-Up-Comedy empfiehlst, das hätte ich ja auch nicht.
Ja. Ja. Gibt so ganz ausgewählte.
Ja, ja, aber bisher hast du mich nicht so als jemand, der Stand-Up-Comedy besonders feiert. So hatte ich dich nicht einkategorisiert.
Nee. Mein eigenes Leben ist so lustig, da halte ich Comedy nicht aus.
Ja, weil ich ja alle Leute einteile in, finde Stand-Up-Comedy gut? Nein. Aber
egal. Ja, nee, aber Stand-Up-Comedy ist eigentlich nicht meins, das stimmt.
Gut. Also, James Veitch schreibt sich V-E-I-T-C-H, aber wir werden das verlinken, damit ihr klicken könnt.
Wir hätten eigentlich die Reihenfolge ein bisschen umdrehen sollen, fällt mir jetzt gerade auf. Wir haben ja eben über Kochen gesprochen und jetzt möchtest du über uns die Geschichte oder die Fortsetzung von letzter Woche erzählen, von deinem neuen Herd. Was ist denn passiert?
Genau.
Hast du einen?
Naja, ich habe ja letzte Woche mit Christoph diskutiert, dass ich ja jetzt bei dem Herd, und er hat mich ja dann damit aufgezogen, wie lange das jetzt schon
vor sich geht. Ich mich immer noch kaputt lachen. Da ist doch schon wieder, der Bob muss ich nur entscheiden, das Loch da richtig reinzumachen.
Genau. Also das Loch ist immer noch nicht da.
Liebe Hörer, ist also auch wenn es gemein klingt, ist ein bisschen Wahrheit ist schon dran.
Ach komm. Also letzte Woche hatte ich ja gesagt, ich habe Nägel mit Köppen gemacht und habe einen Herd bestellt. Und habe ja dann darüber philosophiert, wie das jetzt wohl ist, ob ich in Corona-Zeiten einen Elektriker dazu kriege, hier aufzutauchen und wie viel Wochen Vorlauf das wohl brauchen wird. Dann kam der Herd und dann habe ich meinen Elektriker angerufen und habe ihm gesagt, hier, wie sieht's denn aus? Kannst du mal? Und der sagt, ja, hier, da ist doch die Baustelle gegenüber, da bin ich sowieso jeden Tag. Weil ich dann gesagt hatte, ich brauche ein bisschen Vorlauf, ich muss quasi wissen, wann er kommen wird, damit ich dann kurz vorher das Loch in die Küchenarbeitsplatte machen kann, weil ich ja nicht ein Loch in die Küchenarbeitsplatte machen will und dann stellt sich raus, der kommt erst in 3 Wochen. Und dann habe ich 3 Wochen lang da so ein Loch in der Küchenarbeitsplatte.
Hast du ein Werkzeug dafür?
Ich habe eine Bohrmaschine und eine Stichsäge. Ich denke, das wird reichen.
Boah, das sollte gehen.
Ja. Und genau, also ich wollte das so ein bisschen vom Timing her so ein bisschen optimieren und habe deshalb bei ihm mal angefragt, wann denn ungefähr und ob wir das so dealen können, dass ich 3 Tage, also dass ich entweder einen festen Termin kriege oder dass ich, wenn das nicht geht, wenn das spontan sich organisieren sollte, dass ich dann 1 oder 2, 3 Tage Vorlauf bekomme, um noch schnell das Loch zu machen, wenn er sagt, okay, was ist, ich kann diese Woche Donnerstag kommen, dann möchte ich das nicht erst Mittwochnachmittag erfahren. Und das haben wir ausgemacht, geht, und es ist sogar so, dass ich tatsächlich total spontan jetzt einen Termin kriegen kann, weil hier halt gegenüber eine Baustelle ist, wo diese Firma im Grunde jeden Tag im Einsatz ist und sie deshalb das mal eben so reinschieben können, hier rüberzukommen und den Herd anzuschließen, was ich total super finde. Und dann hieß es, ja, ruf mich an, wenn du dein Loch hast und dann komme ich, ja, von dem Elektriker. Und ich dachte mir, super, dann mache ich das Loch. Packen wir mal den Herd aus, der geliefert wurde. Pack den Herd aus und von außen sah die Packung unbeschädigt aus. Sonst hätte ich sie dem Lieferfahrer ja auch nicht abgenommen. Und dann habe ich die Schachtel aufgemacht und meine Frau sagte sofort, da ist ja das, da sind so komische schwarze Punkte in dem Styropor. Was ist denn das? Und habe ich gesagt, na ja, das ist irgendwie so Schmutz oder sowas, keine Ahnung. Aber das Glas jetzt von dieser Glaskeramikoberfläche, die ist nicht gebrochen. Ich habe die sehr penibel angeguckt, dann habe die auch mit dem Finger so abgetastet, so auch an den Kanten und so. Ich dachte, ist da irgendwas rausgebrochen? So, nee, das sieht alles gut aus und der ist, also an dem Herd ist nichts. Dann habe ich ihn in ein anderes Zimmer getragen und habe ich angefangen so zu messen, wo ich jetzt dann in der Anleitung, die Anleitung fürchterlich, Firma Bosch, ja, kriegen das nicht hin, irgendwo mal hinzuschreiben, bohr ein verdammtes Loch von 653,2 Millimeter mal 708.000 Millionen mal 0,8 Millimeter. Mhm. Das kriegen die nicht hin. Da stehen dann irgendwelche von bis Bereiche und irgendwas mit sowieso und komische technische Zeichnungen, die nicht beschriftet sind. Und du musst dir das dann irgendwo von irgendwo zusammenreiben. Es ist fürchterlich. Diese Anleitung ist wirklich fürchterlich. Da kann sich Bosch wirklich mal was bei IKEA abgucken, wie man bei IKEA in einer Anleitung mit mehreren Sprachen beschriftet, wie ein Herd oder ein Backofen zu montiert werden hat. Ich besitze einen IKEA-Backofen und mein letztes Kochfeld war auch von IKEA. Das ist viel, viel besser gemacht als diese Bosch-Anleitung. Aber gut, egal. Deshalb dachte ich mir dann aber auch, ich lege den jetzt mal auf den Kopf, den Herd, und halte da mal noch ein Maßband dran, um mir jetzt sicher zu sein mit den Maßen.
Mhm.
Und dann lege ich den auf den Kopf. In dem Augenblick, wo ich den umdrehe, denke ich mir so, was war das für ein Geräusch? Und drehe ich ihn wieder zurück. Und es macht im Inneren des Herds so. Und ich so, das soll nicht so sein, oder? Dann habe ich ihn noch so ein bisschen hin und her geschüttelt und dann fingen an, aus den Schlitzen, so ein Ding hat ja so, ich will nicht sagen Lüftungsschlitze, aber also diese Induktionsherde haben ja einen Propeller, also die haben ja einen Kühllüfter. Und demzufolge haben sie dann aber auch wahrscheinlich irgendwo Schlitze, wo dann halt irgendwie die heiße Luft wieder rausströmen können muss. Oder vielleicht wird die aus dem Lüfter rausgezogen, dann muss er irgendwo Kaltluft ansaugen können. Jedenfalls das Ding hat, wenn man ihn von unten anguckt, so diverse Schlitze. Und aus einem Schlitz hinten links fielen einfach immer mehr schwarze Plastikbrösel raus, je mehr ich ihn bewegt habe. Teilweise scharfkantige Plastikbrösel. Schwarze Plastikbrösel. Reichlich. Und dann war mir so langsam klar, also das möchtest du so nicht anschließen. Ich meine, da geht drei Phasen oder zwei Phasen Strom rein, 7400 Watt. Möchte ich nicht angeschlossen haben, wenn da Brocken rauskommen. Und damit war auch klar, was diese schwarzen Punkte in dem Styropor sind, die meine Frau da entdeckt hatte. Und tatsächlich hätte ich gedacht, wenn an diesem Ding was kaputt geht, beim Transport, dann ist es wahrscheinlich die Glasoberseite, die kaputt ankommen würde, aber dass tatsächlich im Inneren des Herds, der ja von außen völlig unversehrt aussieht, also dieses Metall, diese Metallunterseite, das ist ja wie so ein Aluminium oder vielleicht Stahlblech oder sowas, Kasten, die sieht vollkommen unbeschädigt aus, die hat keine Beule oder irgendwas, aber innen drin ist irgendwas kaputt gegangen. Wie das überhaupt physikalisch möglich ist, dass die Außenseite noch komplett unversehrt ist, das eine Styroporteil, was in der Packung ist, ist so ein bisschen gebrochen, aber naja. Jedenfalls im Arsch, kann ich so nicht montieren. Ich habe am nächsten Tag wieder meinen Elektriker angerufen, habe gesagt, das Kommando zurück ich melde mich, ist broken, muss ich erst mal umtauschen. Alles kaputt. Und so, ja, kein Problem, rufst du an, wenn du neu hast. Und dann, Amazon. Ne? Amazon-Bestellung ist das Ding gewesen. Er kam mit DHL Express und dann klickst du da auf der Amazon-Seite hier Problem mit diesem Teil und dann sagst du Versandverpackung unbeschädigt, aber Produkt kaputt. Artikeldefekt. Gibt's einen extra Grund sozusagen, Reklamationsgrund kannst du auswählen in so einer Dropdown-Box. Gibt's das genau? Und dann kriegst du ein Textfeld, wo du eintragen darfst, du sollst es beschreiben, was jetzt da los ist. Da habe ich halt versucht zu beschreiben, äußere Verpackung unbeschädigt, innere in Styropor gebrochen und bla bla bla, schwarze Plastikteile fallen raus und man hört das im Inneren noch. Und dann stellst du schon fest, so nach dem ersten anderthalb, also ich habe wirklich versucht, mich kurz zu fassen, aber nach den ersten anderthalb Sätzen ist dieses Textfeld voll, das ist wie so eine SMS. So. Und du denkst so, Alter, wie soll ich denn das alles, wie soll ich denn das alles da reinkriegen? Und dann fängst du an und kürzt die Sätze und machst die Bindestriche, da gibt's dann halt keine Spaces mehr drumrum. Und lauter so, irgendwann hatte ich es dann so weit, dass ich es da drin hatte. Und dann nächste Seite, da kannst du anklicken, möchtest du eine Ersatzlieferung und gleichzeitig gehst du die Verpflichtung ein, das Altgerät bis zum so und so vielten mit diesem Rücksendeetikett zurückzuschicken, sonst würden sie es dir berechnen, wenn du es nicht machst. Oder möchtest du eine Rückerstattung? Und dann sagst du, ja, Ersatzgerät will ich haben, hier, und ich schicke das da hin und druck das komische
Label,
Zettel da, genau, kannst dann ausdrucken und so, dann drückst du auf weiter, weiter, weiter und wählst alles aus, was du so haben willst. Und letzter Schritt, jetzt ausführen bitte diese Aktion, drückst drauf und dann rechne, dann kommt so ein Spinner und der wartet und wartet und dann Ein Fehler ist aufgetreten. Unbekannter Fehler. Bitte kontaktieren Sie uns. Ja. So, oh nein, was denn? Fängst du nochmal von vorne an? Geht auch nicht. Da habe ich, glaube ich, mal Erstattung ausgewählt. Geht auch nicht. Immer wieder Fehler. Kontaktieren Sie uns. Also habe ich mal wieder seit langem den Amazon Telefonsupport ausprobiert. Und das ist ja erstmal so, dass man denkt, so eine Riesenfirma telefonisch überhaupt dran zu kriegen, die versuchen wahrscheinlich alles, dass du sie nicht anrufst. Und ein Stück weit ist
bisher immer mit denen gechattet und das war wirklich gut.
Auf sowas stehe ich überhaupt nicht, weil, also vielleicht ist das, bin ich da zu oldschool, keine Ahnung, aber ich dachte mir dann, ich will jetzt telefonieren.
Nee, weil bei dem Chat kriegst du halt alles, was besprochen wurde, hinterher zugeschickt. Das fand ich immer sehr praktisch.
Das ist tatsächlich ein Argument, ja. Naja, in dem Fall war es jetzt so, ich habe dann da irgendwie geklickt, Problem, bla, und dann kommen natürlich erstmal diese ganze Zeit so, kennen Sie schon unseren automatischen Rückgabe-Anforderungs-Dingsbums? Und dann denke ich mir so, ja, der hat versagt. Und dann so, nein, aber hier können Sie, wollen Sie die FAQs zum Thema Rücken? Nein! Und
immer, ja, muss halt umdrehen, ja.
Okay. Tausendmal sagen, dass du das jetzt nicht möchtest, weil ich hätte das ja gewollt. Ich war ja da freiwillig schon vorher hingerannt. Aber ihr habt ja versagt an der Stelle. Also möchte ich jetzt bitte mit einem Human sprechen. Und dann ist es tatsächlich ziemlich cool. Du musst dann nicht in der Warteschleife hängen, sondern du hinterlegst deine Handynummer und sie rufen dich an, wenn es soweit ist.
Das ist cool.
Und dann ist dann auch wirklich jemand dran. Also das ist dann nicht, du hängst dann erstmal das nächste freie Känguru ist für sie reserviert, sondern tatsächlich passiert dann auch was und da ist dann jemand dran. Und der hat dann auch versucht, mich zu entsprechend, also der hat sich angehört, was los ist. Und du kannst dann auch schon so ein bisschen vorausfüllen online und der hat dann schon alle Informationen, Bestellnummer und so weiter, weiß der dann alles schon. Der muss dann nicht mehr dich 1000 Nummern fragen, sondern das hast du alles schon vorher ausgefüllt, bevor du deine Telefonnummer angegeben hast. Das ist wirklich gut gemacht. Und dann, lustigerweise, sind wir dann getrennt worden. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir war oder bei ihm. Eigentlich bin ich mir keiner Schuld bewusst, dass ich jetzt irgendwie aufgelegt hätte versehentlich oder sowas. Ich hatte mein Handy am Ohr, er hat sich stumm geschaltet, hat gesagt, er guckt jetzt mal was, er ist gleich wieder da. Dann hat er sich stumm geschaltet, ich hatte mein Handy am Ohr, habe gewartet, bis der wiederkommt und plötzlich macht es einfach tut, tut, tut und es war weg. Und dann denkst du natürlich auch erstmal, oh,
echt
jetzt rufe ich da wahrscheinlich wieder an, dann habe ich irgendwen anders am Telefon und der weiß natürlich nichts von dem, was sein Kollege irgendwie 17 Plätze oder 3 Städte weiter in dem anderen Callcenter da gemacht hat. Aber auch da muss ich sagen, Amazon, Chapeau, also das können sie, so mit diesem Digitalen, bis auf diesen Reklamationsformular, ja, was nicht
wollte. Ja, muss ja nicht alles.
Den Rest haben sie dann schon raus, das muss man ihnen wirklich lassen.
Ja, sehr gut.
Nicht mal 30 Sekunden später klingelt mein Telefon wieder, ist derselbe Typ dran und meint, Entschuldigung, wir sind getrennt worden.
Cool.
Und da hat auch gleich gesagt, wir hatten hier irgendwie gerade Systemprobleme, aber jetzt, da bin ich wieder. Und dann ging das weiter. Und im Endeffekt hat er dann aber auch gesagt, er kann das jetzt nicht lösen, hat auch keine Begründung genannt, warum er das nicht lösen kann, aber er wird es weitergeben und man meldet sich bei mir. Und auf meine Nachfrage, wann das denn so weit sein würde, dass man sich bei mir meldet, konnte er keine Antwort geben, aber das würde dann jetzt schnell gehen. So. Und also die machen das, sobald sie Zeit haben, was natürlich auch heißen kann, dass es 2 Wochen dauert. Und dann hat er aufgelegt und dann bist du natürlich auch erstmal wieder mit diesem Gefühl so, okay, dieses Online-Formular hat versagt. Diese Hotline, der war zwar nett und der hat auch wieder angerufen, als wir getrennt wurden und so. Das war irgendwie schon eine gute Experience, aber am Ende hat es halt zu nichts geführt. Und ich habe, wie du gesagt hast mit dem Chat, ich habe nichts in der Hand, dass ich jetzt diesen Prozess angeleiert habe.
Ja.
Und da fühlte ich mich dann ein bisschen beschissen, aber es war halt so 0.40 Uhr zu dem Zeitpunkt oder sowas. Und dann bin ich halt erstmal ins Bett gegangen und habe gedacht, naja, mal gucken. Und am nächsten Morgen gucke ich in meine E-Mails und da ist eine Mail vom Amazon-Kundensupport drin. Sie hat die Neulieferung eines Ersatzartikels in die Wege geleitet und ich soll den alten zurückschicken. Und als ich dann unter meine Bestellungen geguckt habe, habe ich dann auch gesehen, da ist eine Neubestellung als Ersatzartikel, derselbe Herd nochmal mit selber Lieferadresse und allem und hat auch schon ein voraussichtliches Ankunftsdatum. Und der alte Artikel hatte sich in eine Stornierung gewandelt, wo ich den Knopf für gib mir mal das Rücksendeetikett klicken konnte. Also im Grunde all das, was wahrscheinlich automatisch passiert wäre, wenn dieses Formular am Anfang nicht versagt hätte, war dann geschehen und die Mail war drin und eine sehr freundliche Mail und also an der Stelle kannst du dann sagen, wirklich, also der Ablauf, das hat wunderbar funktioniert. Der Herd liegt jetzt noch hier. Ich muss den noch zurückschicken. Ich habe jetzt erstmal noch irgendwie Klebeband besorgen müssen, damit ich den wieder ordentlich vertapen kann, dass der es heil zurückschafft. Deshalb habe ich ihn noch nicht zurückgeschickt, weil ich diese Packung nicht. Ja, aber ich will ja nicht, dass er mit noch mehr Beschädigungen ankommt, für die ich dann gerade stehen muss. Ich würde schon gern, dass er das, was ich in dieses SMS-Feld reingeschrieben habe, dann schon auch ungefähr das ist, was sie dann auspacken. Und der neue ist heute angekommen. Und den habe ich natürlich gleich ausgepackt und geschüttelt und auf den Kopf gedreht und so. Und der ist top in Ordnung, da ist alles total unverdächtig. Der war auch erstaunlicherweise sehr viel aufwendiger verpackt als das erste Modell. Also da weiß ich nicht, ob das Zufall ist oder ob da gleich irgendeiner einen Marker in die Metadaten von dem Artikel gemacht hat, wie der verpackt zu werden hat. Das ist jetzt nur eine Mutmaßung, ich weiß nicht, es kann auch Zufall sein, aber diesmal war die Verpackung, in die der Herd vom Hersteller, also von Bosch, drin ist, wurde bei der ersten Version auch als Versandverpackung verwendet. Da war einfach außen ein DHL-Aufkleber drauf und dann kam das Ding hier so an. Und diesmal war diese Verpackung von Bosch nochmal mit Knüllpapier umhüllt in einem sehr, sehr viel größeren Karton von Amazon drin, sodass der sich da drin auch nochmal gepolstert bewegen kann. Und der Typ kam hier diesmal nicht mit dem Teil unterm Arm hoch, sondern mit einer Sackkarre.
Kann natürlich sein, dass die das irgendwie dokumentieren, so, boah, da haben sich jetzt drei Leute beschwert, wir müssen wieder neue Herde rausschicken. Verpackt es besser, Jungs.
Möglich, ja.
Die sind ja krass, das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal besprochen. Dass irgendjemand hat uns das erzählt bei irgendeiner Schulung, dass die über 1000 Releases am Tag machen für ihre Software und so. Scherze.
1000?
Ja.
Alter.
Da macht halt jeder, der halt irgendwas macht, einchecken, testen, Release, boom, raus. Live.
Ach so, das heißt also quasi, jeder Entwickler macht ein oder zwei Releases am Tag, aber weil es 500 Entwickler sind, ja, verstehe.
Genau, Scrum aufgebaut.
Ja, das ist cool. Wir hatten neulich bei uns in der Firma so einen Berater da, der irgendwie auch erzählt hat, dass wir mit unseren Releases schneller werden sollen und mir dann alle möglichen Tipps gegeben hat, wie ich meine Pipelines schneller kriege. Und wenn man das aus der Sicht betrachtet, dann ergibt es einen Sinn, weil bei mir war so ein bisschen das Fragezeichen so, meine Pipeline läuft so 2 bis 3 Mal am Tag und sie braucht sowas wie 14, 15 Minuten. Und dann haben wir daran rumoptimiert und jetzt sind wir irgendwie sowas bei 6,5 Minuten oder so. Aber sie läuft halt trotzdem nur 3 Mal am Tag, wenn es hochkommt. Manchmal läuft sie auch gar nicht, wenn ich an dem Tag was anderes zu tun habe. Und meine Kollegen auch. Dann sind so Sachen, wo du dann so denkst, warum genau sind 15 Minuten jetzt zu viel, wenn sie 3 Mal am Tag läuft und mein Arbeitstag dauert fast 8 Stunden? 3 mal 15 Minuten kriege ich da irgendwie rein. Das geht ganz gut so, ja. Und dann optimieren wir das auf 6 so. Das hat mich jetzt, also es ist irgendwie nett, aber so richtig weitergebracht hat mich das nicht. Okay, wenn ich das 1000 Mal am Tag laufen lassen will, dann sind 6 Minuten viel zu viel. Also 6 mal 1000 Minuten, da ist der Tag lange rum, bevor, also dann geht das nicht. Wenn man das so sieht, dann muss so eine Pipeline schneller sein.
Ich habe es mal gegoogelt. Also Amazons Engineers deploy code every 11.7 seconds on average. Das ist halt mehr als 1000
pro Tag. Fuck.
Das ist krass. Ja, aber es ist halt eine ganz andere Strategie als.
Ja, gut, das ist auch eine ganz andere. Also
wir sind irgendwie Wasserfall, 4 Releases im Jahr.
Ja, nee, wir machen schon so ein Scrum-Derivat, sag ich mal, vorsichtig. Und releasen schon zumindest auf den nicht unbedingt immer produktiv, aber so was Testsysteme oder so angeht für eine eingeschränkte Crowd, sage ich mal, die sich mit neuen Sachen befasst, releasen wir schon zigmal am Tag.
Okay, das ist ja auch schon ganz cool.
Ja, und Produktionsreleases gibt es dann schon auch deutlich mehr als 4 im Jahr. Deutlich mehr.
Du hast letzte Woche kurz erzählt, dass du jetzt leider einige deiner Töpfe und Pfannen wegwerfen musst, dank Induktion. Und da gab es einen Hinweis von unserem Hörer Karel. Karel.
Ja, genau. Da müssen wir nochmal drauf eingehen. Das ist gut, dass du das aufbringst.
Der hat,
genau, Karel hat
vor ein paar Jahren Keramiktöpfe. Da dachte ich als erstes so, Keramik, wie soll das mit Induktion funktionieren? Aber es sind halt keramikbeschichtete Töpfe. Soweit hätte ich auch mal denken können. Ich war im ersten Moment so, hä? Keramik? Also dachte mir so, weißt du, kennst du diesen, so einen Römertopf oder so?
Hat ja, ja.
Oma früher sowas.
Ja, ja, ja.
Weißt du, sowas so. Ey, wenn ja, ich das auf Induktion stelle, da passiert halt nichts. Was soll denn da sein? Da kann ich auch irgendwie eine Tüte das, Milch draufstellen.
Induktionsherd piepst dann irgendwann und sagt, dass er nichts erkennt. Ja.
Genau so, hier ist nix, geh weg, ich mach wieder aus.
Ja, nee, das, da geht's natürlich um die Anti-Haft-Beschichtung. Und Karel schreibt, dass er mit seinen Keramiktöpfen und Pfannen, die er gekauft hat, sehr zufrieden ist und dass er eben nicht keine Lust auf so empfindliche Beschichtungen hatte, wie Christoph das berichtet hat, wo er den die Pfanne ruiniert hat. Ich habe Theresa neulich darauf angesprochen, als wir ein Videotelefonat hatten, und sie hat gesagt, sie hat es wieder hingekriegt. Sie hat es dann aber nicht näher erläutert, was das bedeutet. Ich weiß nicht, wie man so eine Beschichtung wieder hinkriegt. Keine Ahnung.
Mhm.
Aber sie wollte nicht so richtig in diese Kerbe schlagen, dass Christopher das kaputt gemacht hat. Vielleicht wollte sie auch einfach nur nett sein. Ja, ich danke herzlich für diesen Tipp von Karel mit diesen Keramiktöpfen. Er hat da auch einen Hersteller genannt namens Berndes. Berndes, spricht man das aus?
Keine Ahnung.
Ich werde das mal. Oh,
sieht sehr schick aus, muss ich ja sagen.
Also ja, ja.
Die weißen Töpfe innen, das sieht total geil aus. Allein deswegen würde ich ihn fast kaufen.
Wenn Karel da vielleicht noch einen nachlegen würde, würde mich noch das genaue Modell interessieren, weil ich war auf der Homepage vom Hersteller und da gibt's ja schon so den ein oder anderen Tops
absurd,
und die ein oder andere
Pfanne.
Das ist aber bei allen so. Also das ist wirklich, das hatte ich letzte Woche ja schon erwähnt, wenn du da bei WMF auf die Seite gehst, dann hast du auch irgendwie so 20 Serien, in denen diese Dinger hergestellt werden, und jede Serie besteht aus einem kompletten Topf- und Pfannenset. Und sich da einen Überblick zu verschaffen, was ist, ist echt nicht so einfach. Und das ist jetzt hier bei dem Hersteller auch nicht anders. Ich hatte von Berndes noch nie was gehört. Aber ich bin bereit, da auch nochmal mein Nerdtum in diese Richtung zu weiter zu versenken.
Du, mein
die
Nerdtum,
Entscheidung ist,
das kann mir nicht vorstellen.
Das kommt nicht vor, ne? Wie gesagt, der Herd ist jetzt, der ist heute geliefert worden, er ist ausgepackt, er ist intakt. Das heißt, ich kann jetzt weitermachen. Und ich denke, dass ich vielleicht morgen nach der Arbeit mal versuchen werde, nochmal Bleistiftstriche auf die Arbeitsplatte zu malen. Und beim letzten Mal habe ich das ja nach dem Versuch, Maß zu nehmen, dann erstmal abgebrochen und demzufolge auch noch nichts angezeichnet und auch noch nichts gebohrt und nichts gesägt, weil ich war dann erstmal frustriert und dachte mir, scheiße, Herd kaputt. Also das schiebt sich jetzt alles noch ein bisschen, aber natürlich wird es jetzt demnächst dann doch wichtig werden, weil ich hatte es ja letzte Woche erwähnt, eine Pfanne und drei Töpfe, wenn ich nichts tue. Bei der Pfanne bin ich jetzt schon fast bei der Wollpfanne angekommen, von der Firma Woll. Aber das ist noch nicht so final. Also ich gucke mir jetzt Berndes oder, nicht Berndes, das R war woanders, Berndes, gucke ich mir jetzt auch nochmal an. Mhm. Also ich muss da noch gucken. Und eine neue gusseiserne Pfanne kommt mir auf jeden Fall noch ins Haus von De Bouillère.
Dann für drinnen sozusagen.
Dann eine für drinnen, ja. Die andere ist so eine ganz alte Ikea-gusseiserne Pfanne und die ist für draußen, die ist für den Grill.
Ja, ich habe auch eine, die halt jetzt quasi draußen wohnt. Boah, da habe ich, als wir in Wiesbaden noch gewohnt haben, mal irgendwann so ein Restegericht nochmal gemacht. In dieser Pfanne, weißt du, alles angebraten und dann nochmal kurz in den Grill reingestellt und mit Käse überbacken und so, die dann in die Mitte vom Tisch gestellt. Sowas sollte man eigentlich öfter machen. Da kannst du ja mit allem Besteck auch reingehen. So, ja, mein Gott, verkratzt es halt, ist egal, ist Gusseisen, das überlebt alles.
Ja, vor allen Dingen, du kriegst es ja nicht verkratzt. Also,
ja.
Verkratz es, versuch's mal, da geht dein Besteck kaputt.
Also, genau, kratz halt.
Ja, genau, ja. Kratz halt mal.
Aber also die Pfanne, die habe ich mal irgendwann in Wiesbaden in so einem Geschäft gekauft, die halt sich auf so Küchenutensilien spezialisiert haben und mit der mich auch extrem zufrieden ist. Halt total geil, einfach so, weiß ich nicht, Sachen scharf da drin anbraten draußen und dann im Grill gar ziehen. Irgendwie hatten wir Besuch von einem von einem Hörer habe ich dann so einen Rinderbraten drin. Erstmal schön scharf angebraten, dann in den Grill gelegt und dann in dem Braten, wie heißt das denn, Fond reduziert und schönes Süßchen noch draus gemacht, irgendwie Wein reduziert und nochmal reduziert und das noch rein und boah, das war geil. Ja.
Ja.
Auch sehr schön.
Ja, das ist, Kochen ist ein schönes Hobby irgendwie.
Ja,
warum habe ich das nicht früher entdeckt? Ja, es ist.
Und ich finde, jetzt hat man auch so ein bisschen mehr Zeit für sowas. Also ich mal ja, gang, ich du hast halt die Fahrzeit nicht mehr, das heißt irgendwie eine Stunde mehr am Tag. Also bei mir jedenfalls.
Ja, ja.
Definitiv. Die man halt zu Hause ist, wo man auch, ja, dadurch, dass man auch seine Zeit einfach flexibler einteilen kann. So, ja, okay, heute wird's was Aufwendiges. Dann gehe ich jetzt schon mal runter, fange schon mal an, setze die ersten Sachen an. Und habe ich Kartoffelbrei gemacht und hatte irgendwo
hatte ich gestern
gelesen von jemandem, der das dann nochmal durch so ein feines Sieb durchgibt, wo du halt
lange
mit beschäftigt bist, wenn du die Kartoffeln dann nochmal durch ein ganz feines Sieb durchgibst. Aber das wird halt so ein geil cremiger Kartoffelbrei. Ach, das war von dem Stefan Paul Kochbuch, das der Holgi immer empfiehlt.
Ich habe, das steht auch noch auf meiner Amazon-Wunschliste, das werde ich demnächst nochmal shoppen.
Super Buch. Total geil. Auch. Und der hat das erzählt irgendwie, aber das Originalrezept ist irgendwie Menge Kartoffeln zu Butter 1:1.
Ja.
Absurd.
Ja, das ist ein Rezept eigentlich von einem, also ich weiß nicht, ob er es daher hat, aber ich habe es jetzt aus einer anderen Quelle und da ist das Original ein mittlerweile verstorbener französischer Drei-Sterne-Koch.
Ja, genau.
Und der hat, der Trick, den der anwendet, was wohl offensichtlich schwer rauszukriegen ist, habe ich heute erfahren aus diesem anderen Video, dass der festkochende Kartoffeln nimmt. Ja. Und normalerweise heißt es ja immer, du sollst mehlig kochende nehmen, weil die festkochenden halt so ultra schwer zu einem feinen Püree zu kriegen sind. Und deshalb die Nummer mit dem Sieb. Wenn du es dann hinkriegst und die da durchziehst durch das Sieb und den Aufwand machst,
ah, geil.
Dann machen festkochende Kartoffeln dann halt am Ende doch, obwohl sie immer genau davon abgeraten wird, dass du die dafür nimmst, weil es halt scheiße viel Arbeit ist oder halt auf die klassische Art und Weise nicht funktioniert. Wenn du die Arbeit machst, dann wird es halt ein richtig geiles Kartoffelpüree.
Ja.
Und die absurde Menge Butter.
Genau. Insider bei uns, Plan für heute Abend war eigentlich auch Kartoffelbrei zu machen. Und dann war ich weg, arbeiten, ich weiß nicht, irgendwas habe ich gemacht. Vielleicht war ich auch draußen und komm wieder rein und dann hatte Jenny schon die ganzen Kartoffeln vorgeschnitten, dass es Ofenkartoffeln gibt. So, wie so ein Ofen. Ja, ich habe sie nicht festkochende Kartoffeln gekauft. So, nein, das werden die besten. Das wird der beste Kartoffelbrei. Ah, Mist, ja. Gibt's Ofenkartoffeln. Da machen wir nächste Woche mal Kartoffelbrei. Schade. Ja. Also man kann auch aus festkochen. Ich hab's auch schon einmal gemacht. Das ist, also durch das Sieb das durchzugeben, das ist halt echt eine scheiß Arbeit. Und man muss auch nicht 1:1 mit Butter irgendwie. Ich glaube, ich habe 4:1, 5:1 oder sowas gehabt. Das reicht dann. Das ist auch schon sehr intensiv. Und wenn man guckt, irgendwie in der Sterneküche, du kriegst dann halt auch nicht so einen Klotz Kartoffelbrei, wie wir uns den jetzt wahrscheinlich draufhauen würden, wenn wir zu Hause irgendwie Kartoffelbrei und Würstchen oder sonst irgendwas machen. Sondern da kriegst du halt dann so eine kleine Portion. Und dann ist es, glaube ich, total geil, wenn der eben so viel Butter und so viel Fett da drin hat und so intensiv schmeckt. Klar, aber bei einem großen Klatsch würde ich das, glaube ich, nicht machen. Also ja, keine Ahnung, wenn du ein Kilo Kartoffeln nimmst, das ist ja, also nee.
Ja, ich bin jetzt so am Süßchen experimentieren. Ich hatte neulich auch Kartoffeln, habe ich eine Senfsoße dazu gemacht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Senfsoße gemacht. Mhm. Ist jetzt nicht so wahnsinnig, kompliziert, aber wenn man es zum ersten Mal macht, dann ist es schon so, dann denkst du schon, ja, müssen wir jetzt mal ausprobieren, wie das geht. Für meine erste Senfsoße war ich mega von mir begeistert. Ist sehr, sehr gut geworden. Ganz anders als bei meiner ersten Sauce Hollandaise. Die ist zwar auch okay geworden, aber das Warmhalten hat irgendwie nicht funktioniert, weshalb sie dann wieder so angefangen hat, so ein bisschen komisch anzudicken an Stellen, wo sie es nicht sollte, bevor sie auf dem Teller gelandet ist. Was aber auch egal war, weil ich habe die ganze Sauce Hollandaise alleine gegessen. Und das führte
hat am auch Ende keine Kritiker, das ist ganz gut.
Das, nee, die war an sich, ich habe ein bisschen zu viel Essig genommen, glaube ich. Die war ein bisschen zu sehr auf dieser säuerlich-essigen Seite. Mhm. War noch so im erträglichen Bereich, wo man sagen kann, okay, vielleicht mag das auch jemand so.
Für am Leute, Ende die für auch Negronis trinken.
Ja, aber für, am Ende für mich hätte ich gedacht, okay, jetzt ein bisschen weniger genommen. Okay. Dann habe ich diesen ganzen Spargel mit dieser ganzen Sauce Hollandaise gegessen, von der ich viel zu viel gemacht hatte. Und als ich dann fertig war mit Essen, bin ich dann wieder an meinen Schreibtisch zurückgekehrt. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, so, du hast gerade irgendwie eine halbe Packung Butter gegessen. Alleine. Und das erklärt vielleicht auch, warum du dich so fühlst, als hätte dir jemand mit dem Hammer in den Bauch gehauen.
Ja. Dann bist du ans Schnapsregal gegangen und hast dir erstmal einen großen eingegossen.
Nee, mir war einfach nach gar nichts, außer auf dem Sofa liegen. Ja.
Das ist ja was ernsthaft, da denke ich manchmal drüber nach. Wenn du nachmittags irgendwie um 4 Uhr einen langweiligen Call hast, boah, mache ich mir jetzt schon Bier auf? Und die zweite Frage, mache ich das Mikro an oder mache ich es aus?
So, mache ich die Kamera an oder mache ich es aus?
Nee, Kamera dürfen wir nicht, weil das irgendwie unser Netz so schwach ist.
Echt? Oh, schade.
Wir dürfen schon, aber wir sind halt die Leute von der IT, die dann den Kollegen sagen, nee, mach mal Kamera aus, das ist irgendwie, das belastet es nicht so sehr.
Okay, nee, bei uns ist Kamera kein Problem. Wir benutzen mittlerweile ja Microsoft Teams. Und Microsoft Teams hat eine fantastische Funktion. Es versucht so ein bisschen Vordergrund von Hintergrund zu trennen.
Cool.
Wenn du die Kamera anmachst und du kannst deinen Hintergrund blurren lassen. Oder du kannst deinen Hintergrund austauschen lassen. Und dann bringt es so ein paar Standard-Ersatz-Hintergründe mit. Das ist natürlich eine nette Privacy-Funktion, weil es gibt ja Leute, die haben ihren Schreibtisch irgendwie so an der Wand stehen, sodass die Kamera quasi, wenn du rechts und links an der Person vorbeiguckst, so in den Raum rein filmt oder vielleicht sogar Richtung Tür. Und dann ist das ja so ein Privacy-Problem, sage ich mal, wenn da hinten noch Familie rumläuft oder irgendwelche Schränke zu sehen sind, in denen irgendwelche Dinge drin sind, die vielleicht jetzt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Oder generell einfach man aus Privatsgründen sagt, es muss jetzt nicht jeder die Fotos sehen, die da an der Wand hängen oder sonst irgendwas. Dann ist das eine ganz coole Funktion. Und dann kannst du da so verschiedene Hintergründe auswählen, irgendwie, was weiß ich, so ein komisches Loft, so eine komische Loft-Etage und so eine Wohnung mit weißen Wänden und schicken Blumen an der Wand und keine Ahnung, noch Dachgeschosswohnung.
Kannst du auch eigene reinladen?
Das ist nicht in der UI vorgesehen, aber ja, das geht. Wenn du Admin-Zugriff auf deinem Rechner hast, dann kannst du das richtige Verzeichnis finden, wo du, also diese Funktion wird von Microsoft schon länger versprochen und deshalb gibt es technisch gesehen einen Ordner, wo du die Dinger reinknallen kannst, wo er sie dann findet und aufsammelt und irgendwie so importet scheinbar auf irgendeine Art und Weise.
Okay.
Aber die UI exposed das noch nicht. Also du weißt, wenn du nur die Anwendung anguckst, dann sieht es so aus, als geht es nicht, aber es gibt einen Weg. Und ich weiß nicht, ob du das kannst, wenn du so total eingeschränkte Rechte auf deinem Rechner hast, so wie das ja bei Office-Computern manchmal der Fall ist.
Hey,
aber wenn
hallo,
du da
hier.
Ich habe zwei Rechner von meiner Firma. Einer, wo alles zugenagelt ist und einer, wo ich selber Chef bin. Der eine in der Domäne, der andere nicht. Und zum Glück darf Teams auch auf dem benutzen, wo ich Chef bin, also habe ich das gemacht. Und deshalb sitze ich jetzt immer in so einer Rebel Base in Star Wars. Das ist ganz gut. Die StarWars.com hat nämlich ein paar Hintergründe genau für diesen Zweck veröffentlicht, die man benutzen darf für solche Sachen.
Die Bar Ken von Jamie Boudreau in Seattle hat auch Hintergründe veröffentlicht von ihrem Barback, was halt auch total geil ist.
Auch schön, ja. Auch
so schön. Die haben noch irgendwie ein paar hundert Whiskyflaschen bei sich in der Bar rumstehen und dann kannst du das so als Hintergrund nehmen.
Ja, das sind so schöne kleine Ideen, die man da machen kann.
Wir brauchen Teams, dringend.
Ich mach das. Sehr, Ich muss das.
Obwohl, ich könnte eigentlich auch einfach rübergehen, mich in meine Bar setzen.
Ja, das kannst du machen. Bei dir macht das wenig Unterschied.
Ja, schon irgendwie, weiß nicht, 2000 Flaschen oder so.
Ja gut, aber für die Frage, wie viele jetzt wirklich zu sehen sind.
Ja, stimmt. Man kann vielleicht doch nicht so hinsetzen, dass man das voll wirkt.
Genau.
Ja.
Ja,
wie sind wir jetzt von Bobs Herd irgendwie eine halbe Stunde hier hingekommen? Aber gut.
Das weiß ich auch nicht mehr.
Das kriegt man beim Sneakportal so mit.
Genau. Ja, heute habe ich eine Pilzpfanne gemacht. War auch irgendwie nett. Habe ich so gefreestylt.
Oh, sehr nett.
Das war heute so ein Moment, wo ich mir wie so ein Fernsehkoch vorkam. Ich saß hier am Schreibtisch.
Du hast das moderiert?
Nein.
So, werte Gattin. Liebe
meine
Tochter,
Frau kam,
folgendes. Ich habe das schon mal vorbereitet. Hier in unserem neuen Herd, im neuen Backofen. Dort findet.
Es war noch der alte Herd. Nein, meine Frau kam irgendwann rein und hat gemeint, sie wäre jetzt ein bisschen, sie hätte angefangen zu schnibbeln und hätte alles Gemüse, die Pilze, die Knoblauch, die Zwiebeln, die Frühlingszwiebeln, alles hätte sie vorgeschnitten. Aber jetzt wäre sie dann so müde und würde sich nochmal hinlegen wollen und ich könnte das ja jetzt kochen. Und dann bin ich in die Küche gegangen und das war so dieser klassische, wenn der Fernsehkoch kommt und die Kamera geht an und er sagt, ich habe das hier schon mal vorbereitet und alles ist schon komplett fertig geschnippelt in irgendwelchen komischen Tütchen und Tiegelchen und Töpfchen und so. Und er muss nichts mehr machen, ist einfach nur zusammenkippen und rühren und Quatsch reden dabei. Und genau
du hättest es livestreamen sollen dafür. Also
ich hätte es livestreamen sollen, weil so kam ich mir vor, wirklich so, dass ich nur noch komme und da sind dann so, da ist ein Töpfchen, wo der gehackte Knoblauch drin ist und da ist ein Töpfchen, wo die geschnittenen Pilze drin sind und dann machst du echt nur noch eine Pfanne an Öl rein und haust das alles zusammen und guckst, dass es irgendwie ein Essen wird. Aber der ganze lästige Teil ist weg. Das war sehr
Also ich finde ja Schnibbeln vorbereiten viel weniger lästig als hinterher aufräumen. Das ist ja das, was mich immer nervt.
Echt? Man schmeißt einfach an die Spülmaschine und gut ist. Was ist das Problem?
Ja, die Pfanne, da hast du übergespritzt, dann sieht der ganze Herd aus wie putzen und dann da noch und oh nee. Die Pfanne will ich natürlich auch nicht in die Geschichte.
Wurz doch einfach nicht so rum beim Kochen.
Ich schaff's vor allen Dingen auch nicht, dann irgendwie vernünftig sauber und während ich koche, die Sachen auch gleich wieder irgendwie in die Geschirrspülmaschine. Bei mir sieht es halt immer aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen.
Ja,
wenn meine Frau kocht, da ist halt immer so, gehst in die Küche, ja, ich räume jetzt mal die Küche auf, so, da muss ich ja gar nichts mehr aufräumen, das ist ja schon alles gut. Ja, ich räume halt immer auf, während ich koche, so, dafür habe ich keine Zeit. Ich muss hier
genau, nee,
kreativ da bin ich aber, austoben, ich weiß nicht, was genau, ich mache, jedenfalls.
Da bin ich genauso wie du, ich mache auch jedes Mal, ich komme dann immer, dann rufe ich alle an den Tisch, wenn ich gekocht habe und sage, hier, Essen ist fertig. Und dann sage ich auch immer meiner Frau dazu, und übrigens, ich habe die Küche in ein Schlachtfeld verwandelt. Ich mache das nachher sauber, ich will nichts hören. Und das mache ich dann aber auch, weil ich weiß, ich brauche das so. Ich muss die Küche in ein Schlachtfeld verwandeln beim Kochen, damit das mir Spaß macht. Also beziehungsweise, wenn ich so koche, dass es mir Spaß macht, dann kommt das dabei automatisch auch heraus. Und ich will das nicht ändern, weil ich fürchte, dann macht es mir keinen Spaß mehr. Deshalb räume ich dann lieber am Schluss auf. Und dafür darf ich beim nächsten Mal wieder alles kaputt machen. Was ich zum Beispiel auch mache, ich verbrauche unheimlich viele kleine Schüsseln und Tiegelchen und irgendwas. Ja, vor allem alles, was ich.
Ja. Erst das Wendeding, dann noch so ein Ding zum Schaufeln, dann eins zum Schaufeln mit Loch, weil man das für irgendwas anderes braucht. Mhm. You know?
Ja. Ich sehe, wir sind da seelenverwandt, was das angeht.
Wir können nicht alles, gut zusammen kochen, weil es wäre halt nichts da, dauernd. Und es sähe immer aus wie eine Bombe, die eingeschlagen hat.
Muss man noch mehr kaufen einfach. Ja. Alles, was ich vorschnippel, kriegt sein eigenes kleines Tupperdöschen oder so, was ich dann neben den Herd stelle. Und wenn ich dann fertig bin und alles geschnippelt habe, dann stehen da lauter so Dinger rum, dass ich die nur noch so nehmen und reinkippen muss.
Das mache ich ganz selten. Ich nehme mir eigentlich das größte Schnippelbrett, was wir haben, und da mache ich immer kleine Haufen drauf. Und der Rest liegt halt dann auf der Küchenplatte und dann kehre ich die immer von da runter aufs Brett und dann schmeiße ich in den Topf. Das ist wahrscheinlich hygienisch nicht ganz optimal und in der Profiküche geht das nicht, aber bei mir zu Hause hat sich noch keiner beschwert.
Ja, also das mit dem, das auf einem großen Brett so 3-4 Häufchen sind, mache ich schon auch. Aber wenn es dann insgesamt 6, 7, 8 Zutaten sind oder so und dass das nicht mehr geht, dann kommen die überzählig sind, die nicht mehr auf dem Brett liegen können, auf jeden Fall auch in so kleine Töpfchen rein. Und da ich mittlerweile so ein dickes Brett mit so einer Schublade unten drin habe für die Abfälle, dieses Brett ist auch echt schlecht, das habe ich zu Weihnachten von meiner Frau bekommen, Die komisch, ne? Die darf mir Küchensachen schenken. Wenn ich das bei ihr mache, gibt das Ärger. Warte mal kurz. Da ist irgendwie ein Ungleichgewicht. Egal. Jedenfalls, dieses Brett ist sehr unhandlich, um es über eine Pfanne zu wuchten. Dazu ist es einfach zu schwer und zu dick und zu groß. Insofern
bei
mir alles einzelne Töpfchen.
Ah, okay. Ich habe ja vorletztes Jahr zu Weihnachten von meiner Gattin, als wir uns gegenseitig Kochutensilien geschenkt gekriegt, so ein Schaber gekriegt, die, ich glaube, der Babisch benutzt das auch, aber zumindest Chef John benutzt das, wo du halt dann Sachen so aufschaben kannst und dann in den Topf.
Ach, was eigentlich wie so ein, sieht aus wie so ein riesiger Spachtel oder sowas?
Ja, genau, aber das halt nur auf der Rückseite vom Spachtel quasi so ein Festhalter.
So ein Holzgriff-Ding, rundes.
Und, genau, so Plastik, in meinem Fall ist es ein Plastikding. Das Lustige an dem, in dem Jahr habe ich ihr eine Tiny Whisk geschenkt.
Tiny Whisk brauche ich auch noch.
Das ist total praktisch, wenn du so kleine Sachen machst, mal eben so ein Süßchen oder sowas, mit so einer kleinen Schneebesen, Mini-Schneebesen. Ja.
Ich habe auch immer das Gefühl, dass in meinem Kopf jemand, wenn ich so Dinge anbrate und irgendwie noch mal kurz so eine Minute anschwitzen lasse, dass jemand in meinem Kopf sagt, let these flavors get to know each other.
Ja.
Ja, ich sehe schon dieses Kochen, das it's here to stay. Lass uns mal kurz noch mal das Thema wechseln. Vielleicht haben wir noch ein anderes Thema. Du hast hier noch irgendwas über Podcasting reingeschrieben. Was ist denn das?
Genau.
Was ist denn dieses Podcast?
Was ist denn dieses Podcasting? Ich habe dir lange keine neuen Sendungen mehr empfohlen und da ich gedacht habe, dass du jetzt schon im Februar bist, wird es ja langsam mal Zeit, dass ich dir wieder was noch. Ich bin am 1. Mai und wir haben heute den 5. So.
Fuck, ich bin am 5. oder 6. Februar im Moment mit meiner Hörliste und ich bin 17,3 Gigabyte underground, könnte man sagen.
Ach hey.
Aber ruhig, empfehle mir ruhig noch eine neue Sendung, immer her damit.
Genau. Ich weiß nicht, wo ich es her habe. Sie nennt sich 20.000 Hertz, also 20.000 Hertz, und ist eine Sendung über.
Kann man nicht 20 Kilohertz sagen? Das ist nicht einfacher?
Vermutlich, ja. Okay, aber es sieht schöner aus. Ich habe es auch in unsere Shownotes unter 20K-Hertz geschrieben.
Stimmt, ja.
Es ist eine Sendung, die sich mit Sound im weitesten Sinne befasst. Erste Sendung von 2016, das ist schon ein bisschen her, ging über Siri. Dann gibt's eine Sendung über 8-Bit, wo sie eben diesen 8-Bit-Sound auseinandernehmen, wo sie darüber sprechen, wie der entstanden ist, wie der verwendet wurde. Dann gibt's eine Sendung über Foley Artists. Also ich zähle jetzt mal die auf, die ich gehört habe. Und es gibt eine Sendung oder so eine Doppelsendung, wo sie über die Geschichte des Masterings sprechen. Also Sound Mastering, so wenn so eine Band oder jemand ein Musik gemacht hat, dann wird die ja final abgemischt und danach kommt jemand und der macht dieses Mastering. Also Kompressionen, dies und jenes und all möglichen Kram noch drauf. Und da ist natürlich auch das Thema des Loudness Wars, haben sie es genannt, wo sie eben, also wo.
Ah, das ist ein feststehender Begriff für diese.
Genau, ja, das ist.
Für die Loudness Wars halt.
Ich kann das vorher nicht, deswegen erkläre ich es jetzt kurz ein bisschen länger. Dass seit den 80er, Ende 80er, Anfang 90er Jahre Musik generell immer lauter wird. Das heißt, alles wird lauter abgemischt.
Naja, es wird krasser komprimiert, damit auch die leisen Töne lauter sind.
Genau. Das ist ja das, was wir beim Podcasten auch machen, aber da möchtest du ja insbesondere, wenn wir mal versehentlich leiser sprechen, weiter vom Mikro weg sind, sonst irgendeinen Quatsch machen, damit ihr uns immer noch gut hören könnt, komprimieren wir das und dann machen wir es wieder laut. Aber hier ist es halt so bei der Musik, dass halt einfach alles, also dass der zwischen den leisen Teilen eines Songs und den lauten Teilen eines Songs halt nahezu keine Unterschiede mehr sind. Mir ist es jetzt neulich, muss ich jetzt gerade mal kurzer Einschub, negativ aufgefallen bei dem Podcast, den ich beim letzten Mal, als ich Podcasts empfohlen habe. Ja, doch, war richtig. 32 Mal Beethoven mit Igor Levit, der jetzt hier ganz groß bekannt wird, dadurch, dass er diese Hauskonzerte spielt. Da haben sie nämlich auch Kompression drauf gemacht auf die Teile, wo sie darüber sprechen. Dieses Stückchen ist total pianissimo, das ist total leise und das hier ist total laut. Und bei mir klang es halt genau gleich laut. Und das, ja, ist halt der Gag.
Genau.
So, Leute, genau. Ihr seid der Bayerische Rundfunk Klassik. Was macht ihr denn da? Ich muss ihm, glaube ich, auch nochmal eine Mail schreiben. Habe ich mich schon etwas geärgert. Was soll denn das? Du erklärst mir leise und laut und es ist beides gleich laut. Natürlich merkt man, dass die Anschläge ein bisschen leise sind. Ja, ich verstehe das intellektuell schon, aber ich hätte auch gern den Effekt von leise und laut gehabt. Ja, das ist zum Beispiel auch eine von den Sendungen. Und also das sind halt so Sound-Nerds und Sound-Tüftler, die sich halt ganz intensiv mit Sound, mit Lautstärke, mit dem Ganzen drumherum befassen. Coole Sendung, kommt, glaube ich, auch nur so unregelmäßig raus. Ich höre sie jetzt noch gar nicht lang genug. Backkatalog von irgendwie knapp 100 Folgen. Die kommen sogar fast wöchentlich. Nur zweiwöchentlich. Ja, also zweiwöchentlich. Sehr schöne Sendung. Jetzt das Problem, direkt eine zweite Sendung, die ich dir empfehlen möchte. Diese beiden Sendungen über die Loudness Wars, über das Mastering von der Musik, da hat er mit jemandem zusammengearbeitet, der selber einen Podcast macht, The Mastering Show, wo er eben ganz intensiv über das Mastering von Musik spricht. Das heißt, es ist mal wieder so ein Podcast, wo so ein total wissender Ultra-Nerd sein nerdiges Thema versucht, verständlich irgendwie den Hörern zu erklären. Habe ich jetzt auch ein paar Folgen von gehört. Kann man auch echt gut hören. Insbesondere die ersten Folgen, da habe ich jetzt ein, zwei von gehört, wo er eben mal so die Grundlagen erklärt. Also irgendwie, was ist denn Kompression? Was passiert denn da? Was heißt denn Loudness? Was sind denn Dezibel? Was ist denn Lufts, Loudness, Units, irgendwas. Das ist echt sehr cool. Da gibt es, glaube ich, auch schon irgendwie 50 oder 60 Sendungen. Weiß ich jetzt gerade nicht. Kann ich auch so schnell nicht rausfinden. Da ist es. 70 sogar, 71 Sendungen. Er macht auch Interviews, wo er eben mal mit Engineer, was ist denn?
Toningenieur, Tonmeister.
Tonmeister, Toningenieure, also die Menschen, die eben das Mastering machen, wo er mit denen einfach spricht. Und das sind dann eben keine Interviews, jemand, der vermeintlich unwissend ist, fragt jemanden, der wissend ist, sondern zwei Leute, die sich richtig gut auskennen, sprechen einfach über ihr Fach. Und sowas finde ich oft die wesentlich spannenderen Interviews oder Gespräche, wenn dann eben zwei Leute, die sich echt gut auskennen, eben über solche Themen sprechen. Ja, also das sind zwei Podcasts, die ich jetzt gerade neu entdeckt habe, wo ich insbesondere mir vorstellen kann, dass dir ganz gut gefallen.
Ja, ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt komplett unbeleckt bin auf der Front, weil ich tatsächlich solche Podcasts schon abonniert habe. Mhm. Zum Beispiel höre ich seit Jahren Phonolog von Matthias Fromm und Bonnie Stöf. Matthias habe ich mal auf dem Podlauf kennengelernt. Das ist auch so ein, ja, ich sag Hobbymusiker, ich weiß nicht, ob ich ihm Unrecht tue, aber ich würde mal sagen Hobbymusiker, der sein Nerdtum auch in diesem Bereich von Musik und Tonbearbeitung hat.
Ah, okay, cool.
Und die haben, und Bonnie ist tatsächlich, arbeitet als Sound Engineer in verschiedenen Feldern. Filmton hat er viel gemacht wohl und auch Musik. Und da ist eben auch so, die haben deren Podcasts kommen nur sehr, sehr, sehr unregelmäßig. Eine Folge habe ich im Moment in meinem dreimonatigen Backlog, in dem ich drin bin, ist noch eine Folge Phonolog drin. Die sind dann aber auch immer so 3,5 Stunden oder so lang, wo sie dann mal wieder so, jetzt haben wir es mal wieder geschafft zu podcasten, jetzt hauen wir richtig einen raus. Dann nehmen sie sich so Themen vor, wo sie dann, was weiß ich, unsere Digital Audio Workstation, warum benutze ich Pro Tools oder warum benutze ich Logic oder warum und dann oder endlose Diskussionen in einer Folge über diese Plugin-Suite von Firma XY oder halt Mastering, was ist das, warum, wieso, weshalb, was, wie gehe ich da ran, wenn ich das mache. Und mal sind es so Folgen, wo Matthias aus der interessierten Laiensicht, sag ich mal, oder aus der durchaus informierten, gut informierten Laiensicht, den Profi, der das beruflich macht, fragt, und der dann aber auch wiederum erzählt, wie er mal mit irgendwelchen Berühmtheiten irgendwas gemacht hat, und da noch viel lernen konnte und was ihn daran so beeindruckt hat, oder, also die haben schon viele Folgen gemacht, wo sie dann auch ja unterschiedlichste Sachen erzählt haben und auch Gäste hatten und so weiter. Also die Folge, die ich jetzt aktuell vor mir habe, ist die 27, also so wahnsinnig viele gibt es noch nicht, sehe ich gerade. Aber dadurch, dass sie so lang sind, habe ich das Gefühl, dass ich denen schon Stunden und Stunden zugehört habe. Was ich faktisch auch habe. Und zum anderen, oh Gott, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich habe früher noch so andere Audio-Podcasts gehört, so Audio-Produktionsgeschichten. Irgendwann verlieren sie sich dann immer in so Themen, die dann, wo ich das Gefühl habe, das ist echt nur für Musik relevant. Ja. Da lerne ich jetzt als Podcaster, der nur Sprache bearbeitet, nicht mehr so richtig viel. Wenn man sich dann darüber stundenlang auslässt, wie man jetzt irgendwie, was weiß ich, Balance-Positionierung und sowas von Hi-Hats in den Drums macht oder so, dann denke ich mir so, ja, das brauche ich nicht so oft beim Podcast. Okay. Aber
sind wir öfter mit Hi-Hats.
Ja, sowas.
Die Spikes, die Spikes sind viel zu niedrig.
Genau.
Die schlagen doch voll aus.
Genau. Aber ich verstehe die Faszination. Also ich habe solche Podcasts auch nicht abonniert, weil es mich nicht interessiert, sondern eben genau, weil es andersrum ist. Mhm. Also ich verstehe deine Faszination.
Insbesondere der erste 20.000 Hertz, gerade die alten Siri-Folgen oder 8-Bit, das ist schon, das macht dir Spaß, das sind 20 Minuten, das hört man mal auf zweifacher Geschwindigkeit, ist das in 10 Minuten erledigt. Das ist wirklich kurz. Okay. Und irgendwie in der Mitte ist das ein bisschen nervig, ist relativ viel Werbung, aber irgendwie mit 2,45 oder 3,45 Sekunden Skips ist man da auch drüber. Also geht ja bei Overcast ganz gut.
Hast du auf 45 Sekunden gestellt? Ich skippe 30 sekundenweise.
Ich habe es nicht geändert.
Achso, ich hätte jetzt auch behauptet, ich habe es nicht geändert, aber das ist so lange her, dass ich das nicht sicher sagen kann.
Ich finde nicht mal, wo ich. Nee, Back 30, Forward 45.
Oh, asymmetrisch, der feine Herr.
Das war Standard. Ich habe es nicht angepasst.
Ach, das sagst du jetzt. Das kann gar nicht stimmen. Wo geht das bei Nitpicky Details?
Nitpicky Details, ja.
Echt? Ich habe Forward 30 und Back 30. Ist ja lustig.
Ja.
Asymmetrisches Skippen. Das geht ja gar nicht.
Doch, total geil.
Wenn ich einen Fehler mache und zurückdrücke, komme ich nicht dahin zurück, wo ich vorher war.
Ja, aber wenn du weißt, dass der Vorspann, weiß ich nicht, nur 15 Sekunden ist und du drüber willst, dann gehst du 45 vor und dann 30 zurück und dann hast du es. Geil, oder?
Ah, verstehe. Okay, vielleicht stelle ich das mal um. Mal sehen. Ich weiß nicht genau. Ich bin skeptisch.
Du kannst es ja auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich hoffe, das passt jetzt zu dem, was wir gerade davor gesagt haben. Wir müssen nämlich ehrlich zugeben, dass wir eine kurze Unterbrechung hatten.
Weil du dich in deinen Kabel verändert hast.
Ja, vielleicht kommt das auch noch in die Outtakes, aber ich bin nicht runtergefallen, immerhin. Oder ich habe nicht alles hier runtergerissen. Was auch echt blöd wäre, weil ich nämlich hier ein Glas habe mit Wasser drin und den Verstärker von meiner EU da stehen und das wäre alles echt blöd gewesen, wenn das hier durch die Gegend geflogen wäre. Naja, gut.
Tja.
Ich glaube aber, wir haben alle Themen, die wir uns heute vorgenommen haben, besprochen.
Ja, ich denke auch. Die Sendung ist ja auch durchaus umfangreich geworden. Jetzt müssen wir sie nur noch mit minus 15 LUFS übrigens komprimieren und schneiden und so Kleinigkeiten.
Ja.
Und dann können wir sie auch veröffentlichen.
Das werde ich morgen machen, am Mittwoch. Dann, das heißt, Mittwochabend oder so wird die Sendung wahrscheinlich rauskommen.
Genau. Dann könnt ihr sie in die Ohren kriegen, gut komprimiert und hoffentlich auch in öffentlichen Personennahverkehr, wenn das jemand benutzt in aktuellen Zeiten. Ja. Schönen Tweet gelesen, stand irgendwie, wie war das? Da muss ich sehr lachen. Das mit der Maskenpflicht verwirrt uns hier sehr auf dem Land. Masken haben wir, aber wo wir dieses ÖPNV herkriegen, wissen wir nicht.
Das habe ich auch gesehen.
Das ist nicht sehr lachen. Ja, also falls irgendjemand ÖPNV, das ist ja genau eins der Probleme bei diesem ganzen Komprimieren. Du weißt ja die Zielarchitektur nicht, ne? Wenn man hier so an seinem Computer sitzt und so eine Podcast-Folge schneidet, hat man so fette Studio-Kopfhörer auf den Ohren und denkt sich, leise, laut, laut, leise, ist doch geil. Und hat ja Dynamik, hat ja Charakter, hat ja unterschiedliche, ja, da ist Leben drin.
Ja.
So, und dann mischst du das so ab und dann hörst du die Podcast-Folge mit so lustigem Ohrstöpsel-Dreck für 7,50 € aus dem Saturn in einem Fahrstuhl, in einem Rieseneinkaufszentrum oder in der U-Bahn an, stellst du fest, hört man nichts mehr, kann man auch lassen.
Ja.
Und ja.
Also mein Punkt, wo ich feststelle, wie krass die Podcasts komprimiert sind, ist immer, wenn ich den Grinder, oh Gott, jetzt fehlen mir die deutschen Wörter, Mühle, Maler wollte ich jetzt wieder mal sagen, die Kaffeemühle benutze.
Ja.
Und wenn du dann noch Podcasts hören kannst, dann entweder hast du voll laut gedreht oder das ist halt echt krass gut komprimiert und hat eine gute Lautstärke an sich. Also das ist so.
Also bevor ich meine Kaffeemühle anmache, drücke ich in der Regel Pause. Also weil das weiß ich eigentlich, dass das nichts wird.
Ich meistens auch, aber manchmal irgendwie, dann hast du Start gedrückt und dann so, jetzt ist doch wieder alles. Und bei ganz seltenen Podcasts so, wow, du kannst alles immer noch verstehen, worüber die reden. Nicht schlecht.
Was hast du für Kopfhörer?
Die AirPods von Apple.
Okay, ja, lebe ich auch.
Ja, also, okay. Nichts Geschlossenes oder sonst irgendwas.
Ja, nee, schon klar, aber jetzt auch nicht die AirPods Pro, die sind ja quasi, die zielen ja ganz gut. Nee, okay, ja, das ist genau so, solche Sachen sind es dann halt. Ich meine, klar, ein Coffee Grinder direkt neben deinem Kopf, das ist schon nochmal was anderes als eine S-Bahn, aber
ja.
Eine S-Bahn ist auch krass und insofern, das ist schon nicht unwichtig. Und das Problem ist halt, dass du deine Zielaudience nicht kennst, gell? Ich stelle mir das noch schlimmer vor, wenn du Musik abmischst. Du hast dann so von dem Typen, der zu Hause auf dem Sofa sitzt und seine 400 € oder 4000 € Speaker mit deiner Musik belegt, den hast du am einen Ende. Dann hast du so ein Spektrum von, hat eine gute Stereoanlage, hat einen HomePod, hat einen Amazon Alexa, hat eine 2000 € Anlage im Auto, über hat eine 500 €, hat eine 100 € Anlage im Auto, hat einen klapprigen Fiat Panda, bis hin zu hat 2,90 € Krabbeltisch Kopfhörer und steht in der U-Bahn.
Hält sein Handy in die Luft.
Ich wollte gerade sagen, genau, darunter kommt dann noch, hält sein Handy in die U-Bahn und möchte von mir geschlagen werden. Dieses Spektrum, wie willst du das abdecken? Das kannst du, und du hast nur einen Mix, den du machen kannst.
Ja.
Wird auch
da übrigens thematisiert, du solltest es echt anhören.
Ich bin froh, dass ich das Problem nicht lösen muss. Also.
Mixen für weiß ich nicht, iTunes oder die CD oder Vinyl. Also Vinyl kannst du halt nicht so laut machen, weil du sonst geht das Schreibgerät schon kaputt. CD kannst du bis zum Anschlag aufdrehen.
Könnte mir vorstellen, dass Vinyl das einzige Medium ist, wo die Zielaudience eingeschränkt genug ist, dass du ahnst, was du machst.
Ja.
Vinyl hört man halt nicht in der U-Bahn.
Selten, ja. Das Taschengrammophon dabei.
Da möchte ich dabei sein.
Ja, nee, aber also Vinyl eben, CD kannst du bis zum Anschlag, also bis klippt quasi, aber wenn du es dann fürs Streaming machst, wo dann eben iTunes oder, nee, wie heißen hier, YouTube und Spotify und so hingehen und die Musik in der Lautstärke schon entsprechend anpassen, bevor die dir auf die Ohren geht, damit du eben nicht diesen Schreckmoment hast, wow, jetzt kommt so ein brutal lautes Lied und jetzt kommt wieder das total leises, sondern dass es irgendwie immer so alles die gleiche Lautstärke hat. Weil da passiert nämlich auch nochmal was.
Ja, ja, das stimmt schon. Wobei die Funktion lässt sich deaktivieren, also zumindest bei iTunes. Genau. Also ich bin ganz froh, dass ich das Problemfeld nicht habe.
Aber spannend,
Podcasts, Leute, also, ja.
Leute darüber sprechen zu hören. Also hör dir auf jeden Fall die beiden Folgen Compressed History auf 20.000 Hertz an.
Alles klar. Genau. Und die Hörer denken
also nicht jetzt, nur du, sondern du auch,
interessiert mich das?
Gerade hörst.
Du, der du uns gerade hörst und die du uns gerade hörst. Ihr müsst das alle hören, damit ihr dann wisst, wie ihr den Podcast, den ihr vielleicht gar nicht macht, nicht komprimieren müsst. Oder so ähnlich. Ja, egal. Ihr solltet auf jeden Fall alle in die Folge 628 auf sneakpot.de gehen. Dort findet ihr die Links zu all diesen ganzen John Favreau-Themen, die wir heute hatten. Das war die John Favreau-Episode, wo Stefan nicht so begeistert war von Mandalorian und wir dann ansonsten kochen. Und die Kommentare da unten sind geöffnet. Ihr dürft uns Keramikpfannen empfehlen und anderes Kochzubehör, was wir unbedingt noch brauchen, um unsere Keramikpfannen damit zu zerstören oder was auch immer. Nächste Woche könnt ihr dann wieder einschalten, wenn Christoph wieder dabei ist und über Z spricht. Oder auch nicht. Wir werden sehen.
Vermutlich.
Vielleicht gibt es auch um was anderes.
Das ist jedenfalls der Plan. Wenn ihr jetzt eben noch 6-7 Tage Zeit habt bis zur nächsten Folge, könnt ihr noch schnell das bingen. Das sind irgendwie 10 Folgen mit einer halben Stunde. Also das kann man mal. Der Christoph würde sagen, das kann man doch mal an einem Abend gucken.
Würde er sagen, ja. Ich würde das verneinen, aber das führt jetzt zu weit. Genau. Also, das war die Folge 627. Wir danken fürs Zuhören.
28.
Und 628, stimmt, ja. Du hast völlig recht. Die 627 ist dieser Kommentar vom Karl, den ich hier offen habe und dann einfach vorgelesen habe. Genau. Also, das war die 628. Und ihr dürft nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin danken wir euch fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Wir müssen mal kurz eine Pause machen. Ich muss mal kurz hoch. Irgendwas passt gerade nicht.
Okay.
Ich bin gleich wieder da. Sorry. Gut. Wenn ich aus den Kabeln rauskomme.
Reiß alles runter. Das ist wichtig für die Outtakes.